Herzlich willkommen bei
«Ticht und Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 230 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo.
Domagoj Belancic.
Hallo.
Und dem Luca Fontana.
Hallo.
Die letzte offizielle Folge vom Jahr. Sind ihr aufgeregt?
Mega. Ich bin vor allem sehr erstaunt, dass du noch die Übersicht behaltest und ein bisschen Bewunderung für dich, Phil, bei dieser Nummerierung, bei diesen voraufgezeichneten Geschichten.
Bist du auch immer ein bisschen nervös, wenn ich irgendwo etwas reinschreibe und veröffentlichen drücke beim Voraustimen? Oh. Aber man sieht es auch in den Übersichten von diesen Podcast-Tools, siehst du dann immer schön eigentlich dem Donnerstag, an dem Datum und so. Und darum. Ich kann es ja an verschiedenen Orten eintreten und hoffentlich stimmt es. Wenn es ein Durcheinander gibt, der Flo ist schuld. Genau, wir reden heute eben nochmal einmal mit dem regulären Podcast. Nächste Woche fangen wir unseren Jahresrückblick an. Angefangen mit den News-Highlights, dann mit unseren Lieblingsfilmen und Serien und am Schluss ist dann unsere Lieblingsgames. Muss ich nochmal raussuchen? Verdammt nochmal. Genau, aber jetzt nochmal regulär und wir reden heute über 30 Jahre PlayStation. Es ist alt geworden, wir auch. Wir reden über IPTV-Netzwerk, ein illegales Netzwerk, das hops genommen worden ist. Und zwar ein recht grosses. Dann im Big Screen reden wir über Skeleton Crew und über Wicked. Und in der Spielecke reden wir über Indiana Jones and the Great Circle und über das VR-Game Behemoth. Aber eben, wir fangen da, wie versprochen, mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
30 Jahre ist die PlayStation schon alt. Habt ihr die PlayStation 1 alle gehabt oder alle gespielt?
Yes, yes ja. Sir.
Ihr habt sie alle gehabt?
Ja.
Ja. Hei, hei, hei.
Und ich war in meiner Nachbarschaft, weil ich bin in dem Alter gewesen, wo alle Kinder Nintendo 64
bekommen haben. Du bist Weirdo mit der PlayStation gewesen.
Alle sind gekommen mit Super Mario. Und ich sage, ja, aber nein, Crash Bandicoot.
Ich muss sagen, ich bin in einer sehr glücklichen Lage gewesen. Und zwar, ich habe Nintendo 64 zum Geburtstag bekommen. Und dann sind Kollegen von meinen Eltern aus England zu Besuch gekommen. Und die haben für mich und meine Schwester einfach, weil das damals in England hat, das shit nichts gekostet oder bei uns ein Vermögen, haben sie einfach eine PS1 mitgebracht.
Oh, krass.
Hey, ich habe nämlich beides gehabt. Krass.
Yeah. Ich habe weder noch gehabt. Also, ich habe. Meistens die Eltern nie eine Konsole und so kaufen. Und gut, ich bin zu älter gewesen. Mein Bruder hat PS1 dann.
Deine Armut kotzt mich an, Phil.
Wow. Aber nicht der PS1, mein Bruder hat die gehabt. Und natürlich eine Commodity, wie es dort üblich war, mit dem Chip drin. Und dann hat man so. Kennen denn noch die Boxen, die Runden, wo man die CDs. Damals wirklich noch CDs, so einzeln rein getan hat.
Ja,
das
ja.
So mit dem Schieberegel dort, wo man nachher eh nie so gemacht hat. Von denen haben wir etwa zwei Boxen voll mit Games gehabt. Das war schon eine gute Zeit gewesen.
Und auch mit dem Signalkonverter, so PAL, NTSC und was es noch so braucht.
Das weiss ich dann nicht.
Das ist dann das grosse Elend gewesen, drum bei mir. Mit meiner englischen PlayStation
habe ich halt andere,
im Mediamarkt Games kaufen.
Das das scheisst da. Ja.
Ah, ja, gut. Gut, eben, wenn die Commodity hast und Games einfach so hast.
Ja, einfach so. Halt,
geil. Die sind halt einfach da gewesen.
Ich bin halt irgendwie 11 gewesen, so Konsolenmodden.
Aber ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe einfach, das ist dort gewesen und ich habe es benutzt. Das hat mein Bruder gemacht. Er kommt jetzt in den Knast.
Aha, zu Recht.
Das ist vermutlich jetzt verjährt. Ja genau, aber Domi, du hast ja das auch zusammengetragen, so zum Beispiel auch die populärsten Franchises, was auch noch interessant war, wenn man es dann so verglichen hat mit Nintendo und so. Aber ist eine lange Zeit gewesen.
Genau, was jetzt für den Podcast, also wir haben zwei Sachen gemacht. Der Kevin, könnt ihr nachlesen auf digitec.ch, hat so ein bisschen Rückblick auf die Hardware gemacht und sich angeschaut, wie die PlayStation entstanden ist. Und ich habe alle PlayStation-Spielserien, die es gegeben hat, die beliebtesten oder die sich am meisten verkauft haben, zusammengetragen. Und was ich für den Podcast jetzt mitgebracht habe, so ein bisschen, dass wir die Zeit zurückreisen und jede PlayStation-Konsole kurz anschauen, ein paar Facts and Figures zu jeder mitgebracht, die ich hier präsentieren kann und ein paar Fragen stellen an euch. Also, tut mich nicht blamieren. Überlegt gut, was ihr antwortet. Und wir können natürlich
zusammen immer noch
in Erinnerungen schwelgen. Was hast du gesagt?
Ich bin immer noch der Retro-Gott.
Du bist immer, ja stimmt.
Einmal ein Quiz gewonnen, weißt du?
Ja, aber
wir haben seitdem nie mehr eins gemacht, also bin ich der rotierende Retro-Gott.
Hey, und bevor wir anfangen, noch ein kleines Public Service Announcement. Auf der PS5 gibt es im Moment ein System-Update, wo man sich Themes, die ganze PS5 und Sounds und so, können angepasst werden, sodass deine PS5 tönt wie eine PlayStation 1, 2, 3 oder 4. Recht cool. Gratis. Und ich bin die ganze Zeit am Hin- und Herwechseln zwischen den verschiedenen Generationen.
Das ist beim Steam Deck etwas vom Geilsten, finde ich. So die Start-Screens, klar, die siehst du nicht so oft, weil sie ja immer im Standby ist. Ja. Aber es gibt mega viel Geile, das ist etwas Lustiges.
Ja. Und aber das ist auch ein Part von ihrer 30-jährigen Celebration, die sie haben, kann man sich gratis holen. Genau, gehen wir zurück zur ersten PlayStation, wir haben schon ein bisschen über sie geredet. Die ist am 3. Dezember 1994 in Japan erschienen, also eben vor 30 Jahren tatsächlich. Und für die, die die Geschichte nicht kennen, die PlayStation hat ja ursprünglich einfach ein Add-on sollen sein für eine Super Nintendo. Es hat ja eine Kooperation sollen sein zwischen Nintendo und Sony. Und Nintendo ist dann irgendwie in der letzten Sekunde abgesprungen und hat gefunden, nö, haben wir keinen Bock drauf. Und das Add-on hat die einfach können, CD, also Games auf CD spielen, auf dem Super Nintendo sozusagen. Und Sony hat aber dann gefunden, das ist irgendwie, jetzt haben wir schon so viel Research da investiert, wir wollen jetzt einfach selber etwas machen. Und dann haben sie die PlayStation Standalone auf den Markt gebracht, eben am 3. Dezember 1994. Und sie haben, glaube ich, so nicht erwartet, dass das so ein riesen Erfolg wird sein, weil die PlayStation 1, die hat sich insgesamt 102 Millionen Mal verkauft. Also ein riesen Erfolg für die erste Konsole, die du einfach so auf den Markt bringst. Was?
Mhm. Vor allem für die damalige Zeit, gell? Ja. Das ist natürlich... Wir haben doch das Gefühl, ja gut, okay, 90er Jahren, aber punkto Globalisierung und Handelsweg und so, das war eine ganz andere Welt noch damals.
Und im Vergleich, der direkte Konkurrent in dieser Konsolengeneration Nintendo mit dem Nintendo 64, der hat es nur auf 32,9 Millionen geschafft. Also eine riesige Domination von Sony in dieser Zeit. Und eben, einer der grossen Vorteile, die die PlayStation nicht hatte, das haben wir vorhin schon angesprochen, waren CDs. Du hast halt einfach viel mehr Speicherplatz auf diesen CDs. Ja, du hast eben Soundtracks können draufpacken, wirklich Voice-Overs, also echte Leute, die etwas reden im Vergleich zum N64, wo du halt einfach kleine Cartridges hast, die absolut keinen Platz hatten. Und es hat schon ein bisschen viel verändert in Games, sage ich jetzt mal. Genau, ich habe mir noch die meistverkauften Spiele rausgesucht und da würde ich gerne wissen von euch, könnt ihr abschätzen, was ist das meistverkaufte Spiel für PlayStation 1? Was denkt ihr?
Tomb Raider.
Tomb Raider, okay, cooler Guess. Oh, shit. Könnte sein, ja, das ist so das Game, wo man daran denkt, oder? PlayStation 1, Tomb Raider, das passt zusammen. Ja.
Oh, das finde ich huere schwierig.
Was ist noch? Ja, Crash Bandicoot, aber reden wir von Game, also Serie, da wäre ja Crash.
Einfach einzelne Games.
Einzelne Games, ja, genau.
Wie hat die Race-Serie geheissen?
Ist Ridge Race?
Gran Turismo.
Ach, Gran Turismo, ja, stimmt. Ja, gut, jetzt, was du gesagt hast.
Es ist Gran Turismo, ja.
Nein, ohne Scheiß jetzt.
Das erste Gran Turismo, das rauskam 1997. Und Gran Turismo gehört insgesamt zu der erfolgreichsten Spielserie von PlayStation. Mhm. Das steht auch in meinem Artikel. Das hat sich insgesamt 90 Millionen Mal verkauft. Mhm. Über alle Konsolen und Spiele, die sie rauskommen. Und das erste Gran Turismo hat sich 10 Millionen Mal verkauft auf der PlayStation 1.
Ich finde es schon beeindruckend, dass die populärste Serie auf der PlayStation insgesamt Gran Turismo ist.
Ich finde es krass, ja.
Also weißt du, das assoziiere ich auch mit der PlayStation, aber es ist ein Renngame.
Ja, ja, ja. Es ist halt einfach immer da.
Ja, es ist halt früher ist das etwas unglaublich Grosses gewesen. Die Rennspiele, auch Need for Speed und all die.
Ja.
Mhm.
Und dann die futuristische
Genau, und sonst bei den erfolgreichen Spielen hat es leider Tomb Raider ist nicht in der Top 5 dabei. Crash Bandicoot auch nicht. Dafür Final Fantasy 7. Ja, und dann ein weiteres Gran Turismo, nämlich das 2. Final Fantasy 8. Und zum Schluss noch etwas, was ich auch sehr mit PlayStation verbinde, vor allem zu dieser Zeit, Tekken 3.
Ah, natürlich.
Ah, klar.
Ja. Tekken, Mann. Ja.
Tekken ist auch so klassisch zu dieser Zeit, finde ich. Dann habe ich es auch sehr gerne gespielt. Und ich war recht gut gewesen. Und dann habe ich aufgehört und jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Ich habe das Gefühl, es ist schon viel schneller und komplexer geworden. Das ist nicht für mich.
Das ist so, ja. Ich habe das 8 getestet. Das erste seit 20 Jahren gefühlt. Leckt mir.
Und wir hatten erst das Tekken-Tournament im Digitech Shop, Digitech Playground Session. Und das war krass gewesen, zum Zuschauen, was die Leute machen. Da kommen wir wirklich nicht raus. Aber das war's.
Button-Smashing, oder? Button-Smashing.
Ja, genau.
Ich glaube, ich bin nie gut gewesen. Ich glaube, es sind einfach alle schlecht gewesen.
Oder so. Vielleicht ist es so das. Hey, und dann noch ein Fun-Fact: Das letzte Spiel, das für die PlayStation rausgekommen ist, ist 2006 rausgekommen. Also 22 Jahre nachdem das PlayStation
ist rausgekommen. PS1.
Ja, 2006. Strider ist das gewesen. Keine Ahnung, was für ein Spiel das ist. Irgend so ein Contra-mäßiges Shoot'em-up, Beat'em-up, so 2D-Scroll, Side-Scroller. 22 Jahre nach Release, finde ich
auch. Da hat einfach eine Firma, die schon lange dicht gemacht hat, oder gerade dicht gemacht hat, hat das noch irgendwie gefunden, gerade beim Löschen vom Büro. was ist das Game da? Schickt das da noch schön Sony.
Ich würde sagen, dann können noch
PS2 PS2, also komm, gehen wir doch weiter zu PS2. PS2 ist nämlich am 4. März 2000 in Japan rausgekommen. Und in Europa haben wir ein bisschen länger müssen warten, nämlich bis am 24. November 2000. Mm. Aber immerhin im gleichen Jahr. Und PS2 war noch ein grösserer Erfolg als PS1. Weiss jemand, wie viel das sich die verkauft hat insgesamt? Was du weißt wahrscheinlich viel. Du hast erst nachgeschaut, oder nicht?
Ich weiss ja einfach, dass es die erfolgreichste Konsole ist. Okay. Und der DS hat ja etwa 155. Also es ist glaube ich, etwas um die 160 oder so.
Ja, 160 Millionen, richtig. Ja,
das ist krass. Im Vergleich sie haben es ja gerade jetzt nochmal kommuniziert. Ich glaube, vermutlich haben sie es gerade noch ein bisschen nach oben geschoben.
Sie haben es nach oben geschoben, das ist super lustig. Und Verschwörungstheoretiker sagen jetzt, es ist weg der Switch. Weil die Switch ist bei 143 Millionen. Man nimmt an, dass es der DS wird überholen und mit dem hätte es dann auch irgendwie PS2 überholt. Und plötzlich sagt Sony, nein, die PS2 hat sich nicht 155 Millionen Mal verkauft, sondern 160 Millionen. Die 5 Millionen haben wir noch irgendwo gefunden. Das ist jetzt offiziell 160 Millionen.
Ich glaube, das wird nie mehr eingeholt.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Switch könnte schon noch lange leben, wenn die den Preis irgendwie auf 100 Stutz senken. Und die noch ein bisschen unterstützen, 2-3 Jahre.
Aber schau mal, wie es jetzt abserbelt.
Ja, das stimmt, ja.
Und man sagt ja auch, dass der Gesamtmarkt, sag ich, tatsächlich, glaub, stagniert bis sogar möglicherweise ein bisschen zurückgegangen, so der Konsolenmarkt. Ja. Oder? Früher ist der immer gewachsen, immer mehr Millionen Spieler gegeben und jetzt ist das oftmals nicht mehr so. Und dann könnte es halt schon sein, dass das wirklich einfach... Mhm. Die PlayStation 2 vor 24 Jahren hat einfach den Peak geschafft, ja, möglicherweise.
Und eben krass im Vergleich zur Konkurrenz. Da auch nochmal Zahlen. GameCube hat sich in dieser Generation nur 21 Millionen Mal verkauft und Xbox nur 24 Millionen. Also das war wirklich so krass. Peak PlayStation gewesen, die PS2-Ära. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, es hat jeder eine gehabt damals. Außer ich, lustigerweise. Das ist die Generation, die ich ausgelassen habe. Aus irgendeinem Grund bin ich zu Nintendo gewechselt, zum GameCube und hatte keine PS2 gehabt.
Ich hatte den GameCube gehabt. Schon? Ich weiss noch in der Lehre im Fall, bin immer zum Kollegen, der irgendwie die Werkstatt 200 Meter weiter runter war. Und dann sind wir immer so gewährleistet, shit, man, soll ich mir den GameCube kaufen oder PlayStation? Und dann hast du wirklich so die Games verglichen, die dort. Und ich bin dort noch eher auf der Nintendo-Schiene gewesen. Und ich habe dann eben den GameCube geholt. Und die Kollegen haben PlayStation gehabt. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich dann... Ich habe halt auch noch PC gehabt.
Ja,
dann habe ich wie nicht so viel quasi.
Zu der Zeit bin ich nicht mehr bei PC gewesen und habe darum... aber GTA habe ich quasi bei Kollegen einfach durchgespielt.
Ja,
auf
same.
Auf PS2. Also passive Erlebnis habe ich gehabt mit der PS2.
Ist das damals schon das GTA 5 gewesen wahrscheinlich?
Ja, man könnte es meinen.
GTA 3 ist doch auf der PS2 rausgekommen. Ich weiss doch, also mein Bruder hat PS2 gekauft mit GTA 3 und
Vice City.
Genau.
Und San Andreas, also wir haben 3 GTAs in der Konsolengeneration gehabt.
Ah, krass.
Ja, ich war noch in seinem Zimmer am GTA-Game.
Aber neben den Games, die rausgekommen, habe ich das Gefühl, es hat einen anderen wichtigen Faktor gehabt, wieso das PS2 so erfolgreich war, nämlich der DVD-Player. Sony hat es auch sehr aggressiv als DVD-Player vermarktet. Und es war halt einer der billigsten, günstigsten DVD-Player, den es hatte. Und darum war das Argument relativ einfach gewesen, oder? Du bekommst einen DVD-Player und eine Konsole, du kaufst du natürlich.
Hey, ich meine, das vorstellen. Ich weiß noch, das hat
Vermögen gekostet, scheiß DVD-Player.
Und wir sind nicht, das ist immer so, beim Kollegen gehockt, oder? Möglicherweise irgendwelche Sachen geraucht. Tekken gespielt.
Möglicherweise.
Tekken gespielt und Matrix geschaut. Das war so 2000er gewesen, oder?
Bei mir war es Herr der Ringe gewesen. Wir haben Herr der Ringe geschaut auf seiner PS2. Der erste, die Gefährten. Mein Gott, das verbinde ich gerade mega mit der ganzen Zeit PS2. Das war einfach magisch gewesen. Das
gute Zeit gewesen.
Hey, mit der PS2 hat auch das Online-Gaming angefangen. Network-Adapter können kaufen und hat das erste Mal online gegen andere auf Konsolen spielen. Das war, glaube ich, so recht mindblowing zu dieser Zeit.
Ja.
Und die erfolgreichsten Spiele habe ich auch wieder zusammengetragen. Es ist eine sehr lustige Liste. Was hättet ihr gewusst, ist das erfolgreichste auf der PS2?
Wahrscheinlich ja. GTA. Oder auch Final Fantasy.
Ja, irgendein Final Fantasy, Gran Turismo, bin ich, will ich jetzt einfach bei jeder Konsole.
Genau. Sicher, oder? Es ist eh wieder Gran. Ich sage, in den Top 5 muss doch Gran Turismo, Tekken Tournament und irgendein GTA sein.
Es gibt im Fall nur zwei Spielserien in den Top 5. Und die wechseln sich immer schön ab. Es ist GTA San Andreas auf dem ersten Platz, dann haben wir Gran Turismo 3 und dann GTA Vice City, dann Gran Turismo 4 und GTA 3.
Ey, das ist unglaublich! Das ist abartig.
Ja.
Das ist wild.
Recht lustig. Und das letzte Release habe ich da rausgesucht, das war 2014 gewesen, Pro Evolution Soccer 14 ist dann rausgekommen für PS2. 14 Jahre nachdem das Konsole ist rausgekommen. Also nicht ganz 22 Jahre, aber immerhin.
Stabil.
2014 ist dort die PS3 sicher schon rausgekommen, oder sogar die
PS4 ist dann schon rausgekommen. Ja.
PS3 ist, glaube ich, irgendwie so 06 oder so, oder täusche ich mich?
PS3, die ist 06 gekommen, ja, genau. Was man zu PS2 muss sagen, die hat ein mega langes Leben gehabt in Südamerika. Dort ist sie anscheinend hat wirklich noch bis in die PS4-Zeiten eine sehr populäre Konsole gewesen, weil dort die Konsolen unglaublich teuer sind und sich die Leute das nicht leisten können. Und darum haben sie wie zwei Generationen hinten dran gelebt. Und darum hat das Pro Evolution Soccer macht Sinn in Südamerika.
Ja.
Wahnsinn.
Genau. Und dann, die nächste Konsole war aber nicht PS3 gewesen, sondern PSP. Die ist 2004 in Japan rausgekommen und 2005 bei uns. Und dort finde ich lustig, die hat mega viele Revisionen gehabt. Und das habe ich auch nicht gewusst. Die hat, oder ich habe es gewusst, aber es war mir nicht mehr so bewusst gewesen. Eine Revision PSP Go. Das war die erste Konsole gewesen, die digital only war. Auf der hast du keine physische Medien können kaufen, sondern hast wirklich alles aus dem Store müssen runterladen. Das war so ein bisschen der Anfang vom Ende im Konsolenbereich. Mit dem hat das digitale Zeitalter angefangen. Es war ein recht grosser Erfolg gewesen, mit 80 Millionen Verkäufen, aber Nintendo ist im Handheld-Bereich halt nicht die so gross gewesen. Eben, der Nintendo DS, die erfolgreichste Nintendo-Konsole vor einer Zeit, 154 Millionen. Aber trotzdem 80 Millionen für den ersten Handheld, den man einfach so rausbringt. Recht ein grosser Erfolg.
Ich würde auch sagen, also die ist ein durch und durch ein Erfolg gewesen. Ich meine, der DS ist ein Ausnahmegerät, oder?
Voll.
80 Millionen ist ja gigantisch. Ist echt eben krass, dass es dann beim zweiten im Verhältnis so krass gefloppt ist, oder?
Ja, voll. Zur PS Vita kommen wir noch. Die haben sie so schöne Seiten bastelt, so 30 Jahre Jubiläum, wo sie die Verkäufe von jeder Konsole auflisten und die Verkäufe von PS Vita haben sie nicht aufgelistet. Die so scheiße sind.
Nein, das ist aber schäbig.
So geil.
Die braucht eine Liebe.
Bei PSP ist schon spannend, das war der erste Handheld, der Remote Play konnte. Also das, was du heutzutage mit der PlayStation Portal kannst machen, also das, was du auf der PS5 siehst, spiegeln auf einem Handheld, das hast du schon mit der PSP können und mit der PS3 oder PS4 erst. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf der PSP hast du das schon können und das finde ich schon krass. Also es ist schon eine recht alte Technologie eigentlich.
Ja. Ich weiss, das habe ich probiert. Man hat es einfach aus lustig gemacht, weil es ist nicht wirklich geil war.
Aber genau, dann zum Beispiel wahrscheinlich noch nicht so richtig gut gewesen. So.
Und dort habe ich das Gefühl, hat man auch noch nicht so viel Second-Screen-Zeugs gemacht mit unbedingt immer etwas schauen zum Gamen. Ja. Darum habe ich auch einfach können gamen auf dem Fernsehen.
Hat ihr selber eine PSP gehabt?
Nein.
No. Ich eigentlich auch, ja.
Ich gebe auch
selbstverständlich auch gemoddet mit verschiedenen Faceplates und das ist richtig, habe ich wirklich richtig gefeiert. Ja.
Und die erfolgreichste Spiel, was hat das Gefühl?
Schwierig.
Für irgendein PSP. FIFA, keine Ahnung.
Oh, ich sage eigentlich, GTA. Drei von diesen Spielen sind nicht so schwierig.
GTA,
Gran Turismo, Tekken.
Es ist tatsächlich wieder GTA auf dem ersten Platz, nämlich Liberty City Stories. Das ist.
Ist es nicht sogar Mobile, nicht Mobile, aber Handheld only gewesen, oder hat es auch für Konsole gegeben?
Dann zumal ja, aber nein, es ist irgendwann noch auf die PS2 portiert. Und auf dem zweiten Platz lustigerweise Monster Hunter.
Ja, genau. Ja,
das war recht gross auf der PSP.
Ey, das weiss ich noch, wenn du das gespielt hast, wenn du das auch gehört hast, das ist ein grosses Game. Ey, das war so kompliziert gewesen. Das war wirklich auf dem kleinen Screen mit den 1000 Menüs und 100 Millionen Items und so. Ja, ey,
das ist nicht vergleichbar mit dem Monster Hunter von heute. Ich glaube, früher war es wirklich so eine Wissenschaft gewesen, die Spiel zu spielen, oder?
Hey, das habe ich im Fall auch. Ich hatte zwar keine PSP, aber ich habe mir eine gelernt vom Kollegen, und wo ich im Zivilschutz war. Also sprich, ich bin noch nie in meinem Leben so lange so tatenlos rumgesessen wie dort. Und dann habe ich einfach...
Im Militär, weiss ich noch, ich PS, dort war vielleicht Vita und eben 3DS, DS, was eigentlich auch beide gehabt und immer auf beiden sehr viele Games gehabt und das, ach, im Militär hast du nicht genug Beschäftigung gehabt.
Weil es einfach noch jemand hat, die PSP, das, die Erinnerung ist mir so geblieben, im Englischunterricht bei uns in der ersten Reihe hat er das gamet, ohne dass die Lehrerin gemerkt hat, wo er euch den Rucksack vor dran nicht gehabt hat. jeder Stunde war er das am Gamen gewesen, Liberty City Stories eben spezifisch. Und ich konnte zuschauen, so ein bisschen Let's Play-mässig.
Geil.
Genau, bei den Games haben wir dann noch Gran Turismo natürlich, GTA Vice City Stories und Ratchet & Clank, Size Matters, hat mich recht überrascht, dass das cool. Drin ist. Genau. Und das letzte Spiel, das erschienen ist für die PSP, war 2016 gewesen, also 12 Jahre nach Release, Retro City Rampage DX. Ich glaube, das ist der GTA-Klon in 2D, oder? Von oben. So ein pixelmäßiger GTA-Klon.
Ja.
Ich glaube, es ist das. Genau, dann kommen wir zur PS3 2006 in Japan. In Europa haben wir ein bisschen länger warten. Die ist nämlich erst am 23. März 2007 zu uns gekommen. Das war noch ein bisschen anders als heutzutage. Die PS5 ist ja überall am gleichen Tag rausgekommen, in allen Markt.
Es war wirklich gut gewesen, dann die Leute nachher können sparen drauf.
Ja, die ist ja wie touristisch gewesen zum Launch schon wieder. Ich vergesse es immer wieder.
Hey, der Kollege weiss einfach, hat mir die Quittung gezeigt und er hat über 1000 Stutz gezahlt, weil er halt noch einen Controller glaube und ein Game oder so dazu genommen hat. Und dann bist du wirklich über 1000 Stutz gewesen.
Krass.
Ich weiss, er hat seine Xbox, weil ich ja immer dann dort, die hätte er dann wieder verkaufen müssen, damit er sich sicher ich bin ziemlich sicher, so ist es gewesen.
So muss man sich querfinanzieren. Ja. Genau, und ein recht grosser Erfolg war mit 87 Millionen verkauften Konsolen. Die Xbox hat sich im Vergleich 84 Millionen Mal verkauft, aber der grösste Erfolg von dieser Generation hat Nintendo gehabt mit der Wii. Das war auch so ein Ausnahmeerfolg mit 101 Millionen. Und ich glaube, Sony hat recht grosse Hoffnungen gehabt, weil PS3 gleichzeitig auch ein Blu-ray-Player war. Aber ich glaube, der Effekt war nicht so gross gewesen, wie mit dem DVD-Player von vor 8 Jahren, bevor das PS3
war. Von welchem Jahr reden wir da jetzt?
2007.
2007, okay.
Aber ja. er ist auch essentiell gewesen. Also das ist wirklich, ich hatte den Luca sicher auch, das war der Blu-ray-Player gewesen, weil er ist erstens ein guter gewesen.
Voll,
ja.
Und alle anderen wären mega teuer gewesen. Also es war auch dort ein super Deal gewesen. Also wer sich für Blu-rays interessiert hat, das war der beste Blu-ray-Player, glaube ich, wo man sich für einen anständigen Preis holen
konnte. Ich weiss noch, aber genau dann, wo das PS3 rausgekommen ist, aber auch noch der Kampf zwischen HD, DVD und Blu-ray gewesen. Also es war noch nicht entschieden gewesen, welches das sich durchsetzen wird, oder?
HD, DVD. Ja, die Pornoindustrie hat sich dann für Blu-ray entschieden.
Ja, und wieso? Weil die Pornindustrie sich für Blu-ray entschieden hat.
Das ist das gleiche wie bei VHS, oder? Das war ja der ähnliche Grund gewesen, wieso das sich das durchgesetzt hat. Genau. Lustig finde ich auch, PS3 ist die erste Konsole von Sony, die Trophies hatte. Ich habe nachgeschaut, wenn ich meine erste Trophy verdient habe. Das war am 11. September 2009, am 10.51 bei FIFA 09. Oh. Weil ich eine Flanke geschlagen habe, habe ich meine erste Trophy verdient. Mittlerweile habe ich über 3800, also es ist etwas gegangen in der Zwischenzeit.
Kann man das nachschauen? Kann man das irgendwo nachschauen?
Ja, du kannst bei deiner Trophy-List einfach sortieren nach alt zu neu und dann kannst du schauen, was deine erste Trophy war.
Ja, kannst du einloggen oder auf dem Handy, in der App kannst du sicher auch noch schauen. Ich habe sie erst wirklich für das GTA mir gekauft. Ja. Ich habe sie nicht zum Launch gehabt. Und wo das GTA 4 draussen war, und das war sicher auch schon dann ein paar Monate draussen, vielleicht ein Jahr oder so, habe ich mir die geholt. Und wirklich, das ist vor allem für das nicht geholt.
GTA-Konsole, ja. Apropos GTA, was sind die erfolgreichsten Spiele gewesen?
Also ich glaube, GTA 4 muss schon jetzt auch drin sein, das ist schon mittlerweile eine gigantische Marke.
Ja.
Ich wüsste jetzt nicht, Uncharted ist halt auch für PS3 rausgekommen, das müsste ja schon auch gross sein. Ja, dann sicher das Gran Turismo auch. Wieder, oder?
Ja. Ja, das ist eins fehlt noch, aber grundsätzlich ist alles. Also auf dem ersten Platz ist nicht GTA 4, sondern GTA 5. Was sich 29 Millionen Mal verkauft hat.
Ja, natürlich.
Und GTA 4 ist auf dem dritten Platz mit 10 Millionen. Finde ich irgendwie recht krasser Unterschied. Was für ein Riesenerfolg das GTA 5 war. Ja. Also, das 4 ja schon, aber das 5 noch mal viel krasser. Auf dem zweiten Platz ist Gran Turismo 5. Auf dem vierten Platz ist The Last of Us. Und auf dem fünften Platz ist Uncharted 3 tatsächlich.
Das 3, nicht das 2?
Ja.
Ist das 2 für PS2 rausgekommen?
Nein, das ist auch für PS, es sind alle für PS3 gewesen. Aha, Uncharted okay. 1 bis 3 sind alle für PS3 gewesen. Ja.
Ja, aber das 2 ist das erfolgreichste.
Nein, eben nicht.
Ah, welches hast du gesagt?
Das 3 ist auf dem 5. Platz mit 6,6 Millionen.
Ja gut, okay, dann hat sich die Marke etabliert, aber meine, das 2 ist unbestritten besser. Also.
Ja, das 2 ist der Peak. Peak Uncharted. Das ist so.
Wirklich, ich glaube, das ist eines der Games, ich weiß nicht, wie mich viele Games mehr geflasht haben, wie das Uncharted 2. Wirklich, wir haben in der WG ein Haus zusammen. Und dann im Keller haben wir den Beamer gehabt. Und ich bin regelmäßig raufgelaufen, wo die Kollegen gesagt haben, hey Leute, glaubt nicht, was ich gerade gesehen habe.
Hey, ich finde so auch, Uncharted 2 hat mich verändert. Weißt du wirklich, vorher hast du noch nie so ein krass inszeniertes, so ein cineastisch inszeniertes Spiel gehabt, wie das. Ja. Ist echt, vor allem eben, das hast du können spielen, während die grossen Action-Sequenzen am Laufen waren. Das war wirklich revolutionär für die Zeit. Hey, unglaublich.
Ich wirklich alles müssen immer erzählen. Hey, der Raum mit dem blauen Licht, so geil im Fall. Hey, der Zug, er fährt einfach immer und ich komme schiessen.
So clever. Das ist immer noch eines der geilsten Levels, die je gemacht wurde. Unglaublich.
Oder dort in diesen Huren, wo alles zusammenstürzt und so. Und du irgendwie vor einem Gebäude, wo weißt du, fast schon Fast and Furious-mäßig, wo ein Gebäude das andere reinkippt und du kommst irgendwie während es runterkippt von einem Gebäude ins nächste über und nochmal eins und nochmal eins. Also das ist einfach so völlig...
Shangri-La oder so.
Ja, genau. Völliger Mindfuck.
Ja, sehr, sehr geil gewesen zu dieser Zeit. Hey, mögt ihr euch erinnern, auf der PS3 hat es so eine PlayStation Network Outage gehabt, wo das ganze Network zusammengefallen ist wegen einem Hackerangriff. Seid ihr davon betroffen gewesen denn zumal?
Nein.
Weil meine Kreditkartendaten sind gestohlen worden, tatsächlich.
Ah, krass. Bist heute noch am Abstottern.
Ja, genau. Nein, es recht schnell können sperren. Aber dann irgendwie zum Wiedergutmachen, hast du irgendwie so gratis Games bekommen oder so. Aber das war recht krass gewesen, was dann passiert ist.
Vor allem die Zeit, es ist undenkbar heute. Aber es ist ja, glaube ich, über einen Monat ist das offline gewesen.
Ah, ist das so lang gewesen?
Hey, das ist im Fall, also ich bin,
das weiß ich gar nicht.
Nachgeschaut, aber ich bin wirklich sicher, dass das unvorstellbar lang war. Kannst du mal weiter erzählen? Ich schaue es nach, ich bin recht
sicher. Ja, ist gut. dann gehen wir weiter zur PS Vita, die wir vorhin schon kurz erwähnt haben, von den grössten Flops vor Sony-Konsolengeschichte. Die ist nämlich 2011 in Japan rausgekommen, 2012 in Europa und die hat sich nur 15 Millionen Mal verkauft insgesamt. Also wenn man zurückdenkt an PlayStation Portable mit 80 Millionen, ein rechter Rückschritt und im Vergleich der direkte Konkurrent Nintendo mit dem 3DS in dieser Generation hat sich 75 Millionen Mal verkauft. Also da ist irgendetwas nicht gut gelaufen.
Ja. Übrigens, der Ausfall war 23 Tage lang.
Das ist wirklich krass. Undenkbar heute, ja. Dort würden die Leute auf die Straße gehen und randalieren.
Mit den Mistgabeln.
Ja. Und in Sony Headquarters gehen. ich glaube, das letzte Mal schon kurz darüber geredet haben. Wieso hast du das Gefühl, ist die Vita so gefloppt? Es war ja auch eine geile Hardware für die Zeit. Mit OLED-Screen, mit Touchscreen. Ich finde, es sieht immer noch hure cool aus. Wenn ich sie jetzt vorhole und in die Hand nehme, es fühlt sich wie ein modernes Gerät an. Und trotzdem ist die so gefloppt.
Ich check's auch nicht. Cassie schreibt einen Artikel, haben wir glaube ich noch nicht veröffentlicht, eben, warum der DS so erfolgreich ist und hat dann dort auch über die PSP und Vita geschrieben. Ich weiß nicht, eben der DS hat den Erfolg gehabt, weil er sich auch die Casuals, die wirklich eine neue Kundengruppe erschliessen können. Und möglicherweise wirklich, PlayStation sind einfach zu fest vernachlässigt. Vielleicht ist es einfach, weil die haben einfach. Es hat so keine Must-Plays gehabt.
Ich glaube, es ist vor allem das, ja. Es hat wirklich nicht viele gute Games gehabt, wo du musst finden, hey, für das lohnt es sich jetzt PS Vita zu kaufen.
Und dann ist der Preis vermutlich, der weiß ich jetzt nicht auswendig, aber der ist sicher höher gewesen.
Das könnte sein, ja. Bei dieser Verarbeitung und bei dieser Qualität kann das sein, dass es sehr hoch ist.
Und dann ist es wirklich, dann hat der andere vermutlich einfach den Markt einfach verschlungen.
Voll. Bei den erfolgreichsten Games, da frage ich nicht, da werdet ihr nicht drauf kommen, was da alles drunter ist. Ich sage es euch einfach. auf dem ersten Platz ist Uncharted Golden Abyss. Das
hätte ich jetzt aber wollen sagen im Fall.
Hättest du das gesagt?
Also ich will einfach, das habe ich gespielt und das ist gut gewesen.
Aber das war das Einzige, was ich sagen, okay, ja, das macht Sinn. Und dann auf dem zweiten Platz ist Assassin's Creed 3 Liberation. Ich weiß nicht, ob das eine Spezialausgabe war von Assassin's Creed 3.
Ja, bin recht sicher, ja.
Dann haben wir Call of Duty Black Ops Declassified. Little Big Planet auf der PS Vita und Persona 4, The Golden. Und die Verkaufszahlen sind alle mega tief von den Top 5. Also da sieht man auch, die Games sind relativ schlecht verkauft auf dieser Plattform.
Hey, ich weiss, und die hat auch wirklich lustig das Gimmick gehabt mit der Rückseite, wo ja Touch war.
Das ist super geil gewesen, ja.
Ich weiss, vielleicht ist es, ich bin nicht sicher, ich glaube, es war Resistance gewesen oder so, das hat sicher die Decke. Und dann hast du einfach immer am durchswipen. Ich weiss nicht, glaube, um die, weißt so, Hinterrücksangriff machen, zum irgendwie abdolchen oder so. Ja. Und das hat schon ein paar lustige Sachen gehabt, aber es ist halt, ja, schlussendlich.
Und eben, Luca, das hätte dir gefallen. Im FIFA hast du mit dem Touchpad hingen, hast können zielen, wo du dein Goal schiessen willst.
Ah, um Gottes Willen. Oh,
wow. Das war mega geil. Ich finde, es hat wirklich einen Unterschied gemacht. Weißt, so.
Ist aber gut gegangen. Also, weißt du, während dem Schiessen noch. Ah, okay. Also, statt mit dem linken, hast du einfach mit dem hinten dran. Wie
ja, mit dem Mittelfinger meistens, glaube ich.
Ja, ich könnte sogar nicht mehr sagen, wie genau die Mechanik funktioniert hat, in welcher Reihenfolge. Aber ich weiss noch, dass ich es cool gefunden habe, als ich es ausprobiert habe. Ich dachte, ja, das ist echt geil. Das würde ich auch gerne im Normalen haben.
So ein schöner Trivela-Schuss. Hast du können, den so
machen? Ja, genau. Genau, das war PS Vita. Gehen wir zur letzten Konsole, die PS4. Die ist 2013 rausgekommen. Zuerst in den USA, lustigerweise. Und dann erst in Japan und. Nein, sorry. Dann in Europa und zuletzt in Japan. Das ist mal eine andere Reihenfolge als bei den anderen. Bei uns ist sie 2013 rausgekommen, am 29. November. Und PS4 ist im Vergleich zur PS3 wieder ein grösserer Erfolg gewesen. Die hat sich 117 Mal verkauft. Zum Vergleich. Nintendo hat in dieser Generation mit ihrem grössten Hardware-Flop Wii U nur 13 Millionen Konsolen verkauft und die Xbox One hat sich 58 Millionen Mal verkauft.
Ich weiss, ich weiß, wir sind im Podcast bekommen, aber auch selbst du, Luca, hast gesagt, was, die Wii U ist eine neue Konsole gewesen? Und ich weiss, das genau. Sagt alles, über den, warum das nicht kein Erfolg können sein, oder?
Ja, voll. Völlig. Und in dieser Generation, ich finde, das ist für mich immer noch die beste PlayStation-Generation, weil es hat einfach so unglaublich viele geile First-Party-Games von Sony Studios gehabt. Die haben Zeug rausgehauen, haben mir da ein paar aufgeschrieben. Ghost of Tsushima, God of War, Horizon, Killzone, Spider-Man, Ratchet & Clank, The Last Guardian, The Last of Us, Uncharted 4, Until Dawn. Es ist so unglaublich viel exklusive Spiele für die PS4 rausgekommen. Und das Gefühl habe ich jetzt bei PS5 nicht mehr. Es ist cool, es kommen viele Spiele raus, aber bei PS4 habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist so, die sind wirklich im Schuss und es läuft einfach alles und es lohnt sich wirklich, eine PS4 zu haben.
Aber ich habe das Gefühl, du hast jetzt gerade einige Titel aufgezählt, die auch original sind, also die recht neu. Also jetzt hast du, weißt, Horizon ist etwas Neues gewesen, the Ghost of Tsushima ist etwas Neues gewesen, God of War ist theoretisch eine Fortsetzung, aber irgendwie auch eine
gleich Art, etwas Neues, ja,
voll, etwas komplett Neues oder so derart drüber. Es hat mega viele geile neue IPs und PS5. Was hat PS5 gebracht, so eine Fortsetzungen von all diesen geilen IPs, aber neue IPs?
Ich wüsste jetzt nicht.
Concord!
Oder das ist vielleicht auch das Gefühl, oder? Wo irgendwie das Gefühl hast, ja, PS4, das erste Mal Horizon und so Zeugs, die Welt. Und jetzt PS5. Ja, es hat Horizon Forbidden West gegeben, das natürlich sensationell ist, aber ist auch eine Fortsetzung. Es ist nicht mehr so neu und unbekannt und fresh. Was hat
aber PS3 finde ich eigentlich fast vorgelegt, weil vieles, was du jetzt auch gesagt hast, sind ja auch Fortsetzungen von
der PS3. Das stimmt, ja, auf der PS3 hat es angefangen. Aber ich finde auch, auf der PS4 hat es perfektioniert. So. Das ist wirklich so.
Aber meine, The Last of Us und Uncharted, oder? Die sind auf dem Ding gross geworden. Ja. Und auf der PS3. Aber ja, klar, das 4 ist sicher grossartig. Ja.
Meistverkaufte Spiel, guess es?
Call of Duty.
Könnte auch sein, aber. Call of Duty kann langsam schon auch sein. Weil das ist, glaube ich, PlayStation ist noch die PlayStation 4 ist die Call of Duty-Konsole geworden.
Darum, hey, vermutlich ist GTA 5 einfach noch einmal dabei.
Ah, das ist sicher dabei. Ja, das bin ich auch. GTA, Gran Turismo, jetzt würde ich vielleicht auch ein Call of Duty sagen und vielleicht auch ein FIFA. Oder nicht? Weißt du nicht? Die sind doch so scheiße.
Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein Game, das unheuer viel Geld macht, aber ich glaube, es ist nicht derart verbreitet. Also rein nach der Zahl, wenn wir über FIFA schreiben auf Digitec, wie viele Leute das interessiert, das ist irgendwie fast schon ein Nischenthema.
Nein, aber es ist
obwohl es eigentlich massive ist, oder?
Es ist unter den meistverkauften Games, jedes Jahr im Fall.
Schon?
Okay. Ja, sicher. Zusammen mit Call of Duty. Immer.
Also ja, überall die Plattformen
König hinweg Fußball. Natürlich auch, oder? Ja, das ist so.
König Fußball. Hey, geht schon nachschauen, Gran Turismo ist darum nicht, ja genau, tatsächlich, ist nicht in der Top 5. Das ist krass. Es ist auf Platz 6, tatsächlich. In der Top 5, das erste ist Spider-Man, tatsächlich. Das erste Spider-Man.
Oh.
Mit 22 Millionen verkauftes Spiel.
Aber wenn Spider-Man da ist, dann schiesse ich jetzt auch noch das Ghost of Tsushima rein. Einfach so.
Das ist leider nicht drin.
Ah, aber das Uncharted 4 ist dann vielleicht drin, oder?
Das Uncharted 4 ist auf dem 5. Platz mit 16 Millionen.
Last of Us 2.
Ah, ja, ist das ja natürlich.
Das ist nicht drin.
Ah, schau jetzt.
God of War?
God of War auf dem zweiten Platz mit 21 Millionen. Noch zwei hat
es. Irgend so ein Call of Duty.
Final Fantasy hat sie wieder mal eins gegeben.
Auch nicht. Es ist tatsächlich GTA 5 mit weiteren 20 Millionen.
Ja, das haben wir aber gesagt.
Ah, ich das gesagt, sorry.
Das haben wir vor, am Anfang gesagt, dass das sicher muss drin sein.
Einfach gemolken, Alter.
Ja. Ja. über drei Konsolengenerationen. Auf der PS5 ist es ja nochmal rausgekommen. Jetzt. Das ist unglaublich.
und was GTA 6? Das ist noch nicht draussen.
Und Red Dead Redemption oder so?
Nein, Horizon Zero Dawn.
Ah, ja.
Mit 19 Millionen. Und eben, ich finde, an dieser Liste sieht man jetzt auch schon, dass so die First-Party-Titel, die wo ich erwähnt habe, dass die so ein bisschen Übermacht genommen haben und es nicht mehr nur GTA Gran Turismo ist, sondern so die story-fokussierte Spiele, die für PlayStation jetzt bekannt ist, dass die so erfolgreich waren. Genau.
Ja, aber gleich eben genau, so Spider-Man, oder, wo eine neue IP ist in dem Sinn, Horizon, God of War.
Vor allem Horizon überrascht mich, dass es so ein riesen Erfolg ist. Das ist komplett etwas Neues und finde online, wenn man so über Horizon liest, habe ich das Gefühl, die meisten Leute finden es scheiße.
Vor allem, weil es ja auch ein bisschen untergegangen ist. Also es ist ja wirklich auch ein bisschen untergegangen dort, weil es gerade mit dem Breath of the Wild rausgekommen
ist. Genau gleich wie Horizon Forbidden West untergegangen ist, weil es gleichzeitig mit Elden Ring ist rausgekommen. Die haben irgendwie ein Talent, die Spiele rauszubringen, wenn andere grössere und bessere Spiele rauskommen. Aber auch trotzdem insgesamt 19 Millionen verkaufte Dings für eine neue IP. Das ist nicht schlecht. Genau, und dann sind wir schon bei PS5 angekommen, wo am 12. November 2020 ist rausgekommen bei uns und mit der PS5 Slim letztes Jahr ein Update hat bekommen mit der PS5 Pro vorletzten Monat, ein Pro-Update hat bekommen und da werden wir sehen, wie sich das wird entwickeln. Wir sind jetzt etwa die Hälfte der Konsolengeneration, würde ich jetzt mal schätzen. Das heisst, wir haben 4 Jahre durch, es folgen etwa noch 4 Jahre. Das wäre so ein mit der Geschichte.
19. November, oder?
12. November.
12. November war Release-Day.
Ja.
Wie viel hat es bis jetzt verkauft, PS5? Wo stehen wir etwa?
65 Millionen.
Okay.
65 Millionen. Und noch ein Fun-Fact, zum an das anhängen, wo der Phil gesagt hat, dass der Konsolenmarkt kleiner wird. Das stimmt zu einem gewissen Teil. Er wird kleiner, wenn man sich anschaut, wie viele Konsolen verkauft werden. Aber er ist sehr stark am Wachsen, wenn man sich den Umsatz anschaut. PlayStation hat im vergangenen Quartal mehr Umsatz gemacht, als mit der ganzen PlayStation 1-Generation zusammen. Im Quartal.
Da glaube ich sofort wiederum. Ja. Dass man die Gewinnmaximierung, natürlich.
Mit all den PlayStation Plus-Abos, die du hast. Ja, eben. Mit dem PlayStation Store, wo sie dann natürlich nicht haben.
Die Season Passes, alles. Sie verdienen ja jedem Call of Duty mit, wo du Zeugs verkaufst und so. Ja, absolut. Glaube ich sofort.
Also PlayStation geht sehr gut in dieser Generation. Wahrscheinlich werden sie, ich nehme mal an, es wird irgendwo in PS4-Sphären landen, über 100 Millionen, so plus minus.
Ja.
Aber eben, das ist gar nicht so relevant. Weil die machen Cash ohne Ende. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Eben, als nächstes vielleicht PS5 Handheld, wo du ja News drüber geschrieben hast. Phil.
Fingers crossed.
Vielleicht erwartet uns das als nächstes. Und sonst eben die nächste Konsolengeneration 2028, 2029. Mal schauen.
Ich bin gleich ein bisschen überrascht, dass es in den Anführungs- und Schlusszeichen nur 65 Millionen sind, nach all diesen Zahlen, die wir gehört haben. Weil PS5 ist ja genau in den Covid-Jahren rauskommen. Also genau dann, wenn alle Leute unheimlich viel Zeit gehabt haben und irgendwie auch Geld.
Du hast es nicht bekommen.
Ja.
Aber, am Anfang nicht, ja. Aber,
ich will sagen, du hast wirklich Lieferprobleme gehabt am Anfang. Ich habe ja die Geschichte, glaube ich, schon mal zum Besten gegeben, oder? Ich hatte meine fast für einen unglaublichen Preis könnten verschütten und am Schluss haben die sie einfach gleich wollen. Ja, nein. Aber,
Million.
Nein, aber weißt du, du musst dir vorstellen, ich habe sie bei einem Mitbewerber von uns bestellt. Weil ich bin damals noch nicht, muss man fairerweise, ich bin damals noch nicht
Kaufst du, was am billigsten ist? Oder bekommst du?
Nein. Ich habe folgende Überlegung gemacht. Ich habe gewusst, Digitec ist ein mega Trendstar. Das ist mega gross. Die werden überrennt. Also gehe ich zu so einer Boomer-Kette. wo die Leute gehen DAB-Radios und Batterien kaufen, für das ist er da. Und dort habe ich es nachher bestellt, ich habe sicher auch sogar mehr gezahlt. Aber ich habe die laufwerklose Version genommen für 3,99. Ist die damals original über den Ladentisch gegangen. Und ich habe die am Launch Day, habe ich die im Briefkasten gehabt. Und der Kollege hat, ich weiß nicht, ob es bei uns war oder wo hat die bestellt und hat geheißen, es wird Januar und da ist geraged. Und dann habe ich dem ein Foto geschickt, so, hey Buddy, hast du deine Konsole auch bekommen? Und er gesagt so, hey, du Sohn von 1000 Vätern und so.
Ja, es ist lang gegangen, bis die erhältlich sind. Ja.
Aber krass, 3,99, jetzt was du dir gesagt hast, und PS5 Pro kostet einfach 800 Stutz. Das ist verdammt krass. Das ist echt doppelt so teuer.
Das ist krass.
4,99 mit dem Laufwerk, weiss ich noch. Ja. Da hab ich, weil ich habe gar nicht so den Urge gehabt, die zu kaufen unbedingt, weil ich eine PS4 hatte und ich habe ja eh eigentlich zu dieser Zeit nur FIFA gezockt. Und dann habe ich über das Sony Showcase geschrieben für meinen vorherigen Arbeitgeber und während dem Ding haben sie mich voll reingesackt. Während dem Stream habe ich plötzlich gedacht, das ist eigentlich noch eine geile Konsole. Und dann haut er das Ding raus für 3,99. Und ich denke so, das ist schon...
Gib mir
Marketing-Opfer.
Ja, total. Also,
30 Jahre PlayStation, eben, Happy Birthday und mal schauen, wie es weitergeht. Wir müssen ja uns langsam heranhalten, das wird wieder eine epische Episode. Also komm, Flo, du hast ja noch etwas geschrieben über ein illegales IPTV-Streaming-Netzwerk, das Hops genommen haben, und zwar ein gigantisch grosses. Ja?
Hey, es ist ja genau ein riesen Netzwerk, multinational. Es sind 9 europäische Polizeibehörden da beteiligt gewesen. Auch unsere Jungs und Mädels sind tatsächlich am Start gewesen. Und das Netzwerk, es hat keinen Namen, das ist nicht irgendwie wie irgendeine Hackergruppe, aber in der sogenannten Operation Taken Down haben die dort ein Netzwerk ausgehoben, wo insgesamt 22 Millionen Nutzerinnen und Nutzer haben auf ihren Plattformen.
Erklär kurz, was das IPTV ist.
Also es gibt 2 Sachen. Das eine, das sind die Streaming-Sites, das kennt man. Ich will jetzt auch keine URLs nennen, sonst gibt es noch Probleme, aber das sind halt wirklich so die Embedded Players und so. Und IPTV, das ist im Prinzip die holen das Signal von Fernsehsendern, auch von Pay-TV-Sendern und so, und leiten das über ihre eigenen Server weiter an Reseller, die dann das wiederum an ihre Kunden weiterleiten. So, also sehr simpel gesagt. Und so empfangst du einfach im Prinzip schwarz Signal von Fernsehsendern, die du entweder nicht empfangst oder wo du normalerweise müsstest zahlen dafür. Also das ist sehr salopp formuliert. Und es sind über 500 verschiedene Reseller, also Anbieter, die von dem Netzwerk das Signal beziehen, denen wahrscheinlich Geld zahlen für das und dann wiederum entweder gratis über so einen Stream, so werbefinanziert, oder gegen eine kleine Gebühr dann das ist ja einen Kunden weiterleiten. 102 verdächtige Personen, 560 IP-Reseller haben sie bastet, 22 Millionen Kunden, die da davon betroffen sind.
Oh,
112 Hausdurchsuchungen. Genau. Und sie schätzen, dass der Umsatz von diesem Netzwerk monatlich 250 Millionen Euro einbracht.
Was? Du Scheiß! Was?
Ich meine, sonst macht man es auch nicht, so riesengroße Raid.
Und
oder?
Es sind Bulgarien, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweden, Rumänien, UK und die Schweiz. sind Polizeibehörden im Einsatz gewesen. Genau.
Ja, macht also doch einfach bessere Angebote, dann braucht es das auch nicht.
Genau.
Ja, look, fangen wir nicht an damit, weil ich werde sowieso schon nicht mehr eingeladen bin, einem grossen blauen Provider in der Schweiz.
Ja, was haltest du vom Sportangebot vom Neuen, von dem Jahr?
Das ist gut. Du musst einfach so Deals abstauben wie der Luca, weißt du, wenn du sagst, könntest und dann zeugelt es dich nochmal mit, aber schau, wir geben das ist für 50%.
Ja, genau.
Bei mir müsste es für 90% geben. Also, schau, ganz cool, ich tue das straffen, okay? Also, ich habe, man möchte an dieser Stelle sagen, die sind ja ausgehoben worden, schlussendlich verstoßen die gegen das Gesetz und ich möchte das auch gar nicht judgen. Die Polizei hat da offenbar sehr konzentrierte, gut organisierte Aktionen, ob man jetzt das befürwortet oder nicht.
Aber!
Der Punkt ist, das Sportangebot, vor allem was, es gibt 3, oder? Es gibt MySports, das ist von der UPC, die setzen vor allem auf Hockey. Dann gibt es Sky Sports, Schweiz. Ah, dann gibt es noch den Zone, aber das ist eher in der Nische in der Schweiz. Und dann gibt es Blue. Und bei Blue sind einfach ein paar Sachen, die mich einfach ein bisschen aufregen. Erstens mal sind es absolute Mondpreise. Völlig lächerlich. zweitens haben sie also Abo-Bedingungen wie 1992. Weißt du, du musst die für, früher sind es 6 Monate gewesen, mittlerweile ist es, glaube ich, sogar ein Jahr, wo du die musst committen. Sie für erzählen dir Preise, etwas. Ja, sie erzählen dir etwas von einem einen Monat zum Ausprobieren, aber das ist, also, man muss den lesen, weil es ist dann schon ein Monat zum Ausprobieren im Sinn von, der erste Monat ist einfach gratis, aber nicht, du kannst es mal einen Monat ausprobieren und wenn es nicht passt, kannst du wieder gehen, sondern du bist dann in unseren Händen. Das ist wirklich, also, es wirklich, also, das haben sie aber, glaube ich, geändert, muss man fairerweise dazu sagen.
Das müssen wir fast gerne, weil das wäre ja wirklich ein
Und jetzt haben sie kürzlich haben sie ein Angebot lanciert, wo sie sagen: Hey, bei uns kannst du jetzt auch so Netflix-mäßig, wenn es dir nicht passt, kündigst und dann bist du Ende Monat weg. Fair point, nur das kostet dann noch mehr. Weil für da verlangen sie jetzt bei Blue Sports 49 Hebel, Alter. Weißt du so? Und dann irgendwie auch, weißt du, auch nur ein Stream parallel. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einer WG wohnst oder mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner, wo, sagen wir, von einem anderen Fußballclub Fan ist, die spielen parallel, du zahlst eben irgendwie 50er oder was zahlst du regulär, 35 im Monat, können nicht einmal 2 Matches parallel schauen auf 2 Fernsehen und ja, und dann haben sie Zeit
lang. Ja. Das Angebot ist, ich glaube auch, das ist halt einfach.
Ich verstand es halt einfach irgendwie schon. Den Zeit lang haben sie geworben damit, dass wir übertragen den englischen Cup und jeder, der ein bisschen sich mit Fußball auskennt, ist, wenn es heisst, der englische Cup, meint man der FA Cup, aber es ist neben der Carabao Cup und das ist so eine Vorsaison Liga-Pokal-Müll, oder? Und so. Sie sind dort jetzt ein bisschen besser geworden, aber insgesamt finde ich immer noch.
Ich glaube eben, das Sportangebot.
Das hat ja aber nichts mit den News zu tun, das ist einfach nur ein
Moment zu Blue Team. Aber ja, gleich, aber eben krass, dass erstens, wie gigantisch das ist, die so illegale Netzwerke, wo du streamen kannst. Ich kenne es aber auch noch von früher, weißt du, so Dreambox geht und so, ist das gleiche Prinzip gewesen, ist einfach ein Box gehabt, oder alles entschlüsselt hat. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat, das hat man einfach irgendwo bekommen. und hat man Premiere und so geschaut.
Wie massiv ist jetzt das eigentlich wirklich? Also die Zahlen, die du genannt hast, tönen ja unglaublich gross. Mhm. Aber wenn ich so die Reaktionen aus der Community, aus unserer Community, aus anderen, die ich ein bisschen recherchiert habe, irgendwie tönen alle sehr hämisch. So à la, mich hat es eher das Gefühl, das ist fake. Also bei mir funktioniert noch alles. Und so.
Also es ist ein grosser Schlag. Es ist ein grosser Schlag. Aber es ist natürlich so, gell, das ist ein Kraken, das kannst du nie töten. Das ist unmöglich.
Das ist ja logisch, aber das ist ja bei allem, wo und, Geld gemacht wird, das ist ja bei allen, auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, richtigen kriminellen Sachen, ich weiß auch nicht, Drogen oder was nicht was, dort, wo viel Geld gemacht wird.
So der richtige Hydra, du hast eigentlich
ja, das kann man nicht verhindern.
Das können wir 3 neue
führen. Ja, du, mal schauen. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein cooles Streaming-Angebot, Flo, weißt du, wo alles zu einem guten Preis drin ist. Und vielleicht auch für Filme und Serien, wo man nicht mehr 5 Sachen braucht. Ganz bestimmt, Flo.
Ja, aber du weißt ja viel. Filme und Serien, wenn dann natürlich eine Serie, wenn es die nicht mehr gibt, dann auf dem, wenn du Netflix-Kund bist und du schaust eine Serie und dann wandern die ab zu Amazon, dann ist das nervig. Aber irgendwann wirst du dann halt einfach eine andere Serie schauen. Aber wenn du deinen Verein willst unterstützen, Winterthur oder FCB oder so, dann willst du Winterthur oder FCB schauen und nicht irgendetwas Absurdes, wie Milan oder so. Dann ist so.
Nimm doch einfach einen anderen Verein.
So massivste, das Riesenniveau.
Ja, Vinti wird, der AC Milan brutal an die Wand spielen, bin ich sicher.
Klar, absolut.
Besonders in der aktuellen Lage, ja.
Der Di Giusto ist längstens so gut wie der...
Das ist so.
Ich glaube, das Winterthur hat im San Siro Platz.
Also gut, komm, dann gehen wir doch weiter. Wir haben ja noch ganz viele andere Sachen zu besprechen. Dann wechseln wir doch in unseren Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Skeleton Crew ist die neue Disney Plus Serie im Star Wars Universum, aber so viel ich weiß, ohne Jedis und wieder gut. Ich habe einfach gesehen, Luca, du hast glaube mehr gesehen. Erzähl doch mal, was es geht und warum ist es so super?
Genau, ich habe 3 Folgen gesehen und ich habe es vom ersten Trailer an gewusst, Skeleton Crew ist mein Safe Space, das ist mein, mein Vibe. Es ist eine Serie, die spielt zeitlich angeordnet, ist die so 5 Jahre nach Return of the Jedi, oder wie man heute sagt, im Mandoverse, also etwa dort, wo auch der Mandalorian spielt, nach dem Fall von mir.
Niemand sagt das,
wie man heute sagt.
Absolut, absolut. Nein, nein, das sagen alle. Also, absolut.
Auf der Strasse, alle.
mit meinen Kollegen, alle, das Mandoverse. Das Imperium ist gefallen und wir folgen einer Gruppe eigentlich von 4 Kindern von einem vielleicht einem langweiligsten Planet, wo es gibt im Star Wars-Universum, Addin. Und die finden aus Versehen ein Raumschiff, düsen damit aus Versehen ins Weltall und sind dann verschollen und müssen irgendwie ihren Weg heimbringen. Und zum Glück finden sie dann aber neue Gefährten, Kollegen, die ihnen dabei könnten helfen könnten. Es sei denn, die haben vielleicht auch andere Ziele dabei. Das ist so ganz, ganz kurz zusammengefasst, um was es in Skeleton Crew geht. Oder noch kürzer, Goonies im Weltall. Für die, die nicht wissen, was ist Goonies? Goonies ist so, ich sage mal den Begriff, und da gibt es wirklich den Begriff für das Genre, das ist Kids on Bikes.
Kids on Bikes,
wieso? Es ist immer so in den 80er Jahren, vor allem unter dem Steven Spielberg in der Produktionsfirma Amblin Entertainment sind die Filme gross geworden. Es geht immer um eine Gruppe von Kindern, so ein bisschen Coming-of-Age-Story. Und die erleben Abenteuer, oft auch mit übernatürlichen oder sogar außerirdischen Elementen. So ein bisschen à la E.T., Stranger Things.
Ich würde sagen, Stranger Things würde auch in diese Kategorie passen.
Voilà, absolut. Und sie machen das immer auf Bikes. auf BMX. Sie sind immer auf ihren BMX-Bikes. Das ist irgendwie so, das Bild von dem Genre ist 80er Jahre Vorstadt, eine Gruppe von Kindern und BMX-Fahrrädern. Und der Look hat Skeleton Crew auch, vor allem am Anfang, wo man eben Addin etabliert wird. Und das sieht auch absolut vorstädtisch aus. Sehr irdisch. Und wo die ersten Trailer rausgekommen sind, hat das auch ein bisschen so für Nasenrümpfe gesorgt. Die Leute haben das tatsächlich auch ein bisschen moniert und gesagt, ja, aber das passt doch nicht zu Star Wars. Also wirklich die 80, weißt du, mit den Einfamilienhäuschen, mit der Doppelgarage für 2 Autos, der BMX, dem Schulbus und so. Also es wirkt urirdisch und Star Wars, es ist doch purer Eskapismus. Also, ihr wisst, was ich wollte sagen.
Eskapismus.
Eskapismus, genau. Ist doch irgendwie so auf andere Welten mit Aliens und so. Und das passt doch nicht, das irdische Setting. Und ich habe von Anfang an gesagt, mal, das, in dem Moment braucht es das, weil das ist Kids on a Bike-Genre. Das muss so sein. Und es ist auch nur, also ich sage mal, vor allem in der ersten Folge noch sehr prominent, das Add-In, aber natürlich nachher, wenn Kinder ins All gehen und dort verschollen werden und alles, dann wechselt natürlich auch die Location und dann sieht man auch ein bisschen andere Sachen. Und es ist für mich vom Feeling her, eben, ich liebe E.T., ich habe auch Stranger Things genau wegen diesen Vibes geliebt. Es gibt Super 8, ist auch so ein Film von J.J. Abrams.
Stimmt,
das ist
cool,
schon geil, ja.
Oder das ist so das alles, so das kindliche, naive Abenteuer-Vibe, wo es muss auch immer, warum auch 1980er Jahre, weil das ist einfach eine Zeit ist, wo die Welt nicht entdeckt ist, wo wir nicht alle verknüpft sind, wo es nicht Handys gibt, wo es nicht Google Maps gibt. Es ist möglich, Abenteuer zu erleben und es ist immer so mit einer Gruppe von Kindern, wo so um die 10, 11, 12 ist, also so ein bisschen so Coming-of-Age-Vibes und es triggert auch in mir wirklich so das Nostalgiezentrum, wo ich mich auch selber an die Zeit erinnere, wo ich mit meinen Kollegen im Wald bin und mir Sachen gemacht habe, Geschichten erzählt habe und Führerli gemacht habe und nicht irgendein WhatsApp von den Eltern oder was weiß ich, hat uns heimgerufen, sondern das Einschalten von der Strassenlaterne war das Zeichen gewesen, zum Heimgehen, oder? Und so. ich bin extrem, es ist mein Vibe und Skeleton Crew bedient das mega gut. Die Gruppe der Kinder, sie sind mega sympathisch, sie sind natürlich alle sehr Stereotyp, oder? Also der vom Abenteuer träumt, der übervorsichtig ist, der irgendwie ein bisschen rebellisch ist und die andere, die gescheite Asiatin ist, die alle Mathe-Lösungen hat. aber sie passen wunderbar und es ist eine tolle Truppe und da kommt ja noch der grosse, ich sage der eine Erwachsene, der Jude Law, der sie begleitet auf ihrer Reise. Ich sage gar nicht viel über den Charakter, weil das ist schwierig über den zu reden, ohne zu spoilern. Im Trailer hat man da ein bisschen schon andeutet gesehen, dass er ja ein bisschen so machtsensitiv ist. Heisst das, ist er ein Jedi oder nicht? Oder alles part of the deal. Und etwas noch, ein mega cooler Turn, wo die Serie hat, ist der Planet selber, Addin, wo ihr Heimatplanet ist. Ja, jetzt muss oder ich aufpassen, was ich sage. Der spielt nämlich, auf Deutsch spielt nämlich auch noch etwas ab. Also der ist nicht einfach nur da, um zu sagen, ja, 1980er Vorstadt, sondern auch dort gibt es noch eine Plothandlung und eine Überraschung, die eine oder andere. Und es geht dann schon fast wieder ein bisschen in den Mystery-Box-Bereich rein, wo ich eh auch ein totaler Sucker bin. Und ja,
ich finde es ich habe so die erste Folge eben geschaut, für mich hat es mir nicht gelangt, aber ich bin auch schon, ich bin erstens auch so ein Sucker für die so ein bisschen Abenteuerfilme mit Kind, 80er-Vibes und so, das finde ich eh alles super. Und ich finde eben auch, der macht das genau mit also das Intro ja wirklich so anfängt mit sie fahren auf ihren Improvisierten, also Spikes sind dann halt einfach ihre komischen Hover-Töffli und die einen, die Rennen machen gegen die anderen und hat einfach gute Vibes, eben so, genau, und dann entdecken sie irgendwie, wo sie das Raumschiff entdecken, irgendwo im Wald und natürlich mit dem Schulstress und die verschiedenen, ich finde auch geil, du siehst am Anfang noch so Weltraumpiraten, die irgendetwas klauen und jetzt hat es einfach auch, weißt, coole so witzige Aliens, weißt du, nicht so die, wo man schon viele, wo, also auch in neuen Netzwerken, wo man alle schon Star Wars kennt. Und einfach lustig, eben so bist Piraten im Weltraum mit Star Wars. Es ist einfach irgendeine witzige Mischung, ohne das hure Viertel jede Zeug. Ich glaube, mega vielen Leuten halt einfach ein bisschen verleidet ist, oder? Darum, ich finde auch die Kombi grossartig. Also mich hat auch die erste Folge schon voll reingezogen.
Es ist ein mega, mega fresher Take. Und eben auch Piraten-Vibe ist wirklich auch, das Goonies im Weltall ist immer viel zitiert worden von den Trailer, aber je weiter du schaust, desto mehr habe ich auch das Gefühl, erinnert es mich mega so ein bisschen an ja, vielleicht nicht Pirates of the Caribbean, aber so Treasure Planet, also der Schatzplanet, für die es kennen. Also so ein bisschen, es hat natürlich mit Piraterie zu tun, es gibt natürlich eine Schatzsuche und alles und es gibt irgendwo einen Planet und einen Treasure und alles und du kommst wirklich so voll die Vibes von dieser Zeit und ich liebe das und ich habe mich mega darauf gefreut, mal ein bisschen so eine neue, frische Perspektive von Star Wars zu sehen, wo wirklich nichts mit dem zu tun hat, was man bis jetzt gesehen hat. Und man merkt, es ist auch mega liebevoll gemacht. Also die Sets, Kostüme, das Schauspiel, es ist auch sehr viel Talent dahinter. Ich habe geschaut, im Roundtable haben sie darüber geredet, welche Regisseurinnen und Regisseure sie engagiert haben für die einzelnen Folgen. Und das ist wirklich krass. Also der John Watts, der auch der Showrunner, der Kopf, der kreative Kopf dahinter ist, der hat die ganze Spider-Man-Trilogie gemacht, die Homecoming-Trilogie für Marvel, wo ja mega gefeiert wurde. Da haben wir Bryce Dallas Howard, Tochter von Ron Howard, wo auch bei Mandalorian schon ein paar von den besten Folgen gemacht hat. Der David Laurie ist bekannt für The Green Knight von A24. Dann haben wir noch die Regisseure die Scheinert, so sind zwei, der Daniel Kwan und, der Daniel Kwan und der Daniel Scheinert, die haben Everything, Everywhere, All at Once gemacht. Und der Lee Isaac Chung, der hat Minari gemacht und zuletzt auch Twisters, wo ich auch schon mega
gelobt habe.
Also es ist viel Talent dahinter. Es ist ein super Line-Up und eben Dave Filoni und Jon Favreau sind natürlich auch wieder involviert. Das sind so ein bisschen die Masterminds hinter The Mandalorian und der John Watts, also enorm viel kreatives Talent.
In den YouTube-Kommentaren hat es noch eine Frage, wo jemand einfach so direkt rausfragt, aber was, also in den YouTube-Kommentaren zum Trailer, den ich jetzt geschaut habe, was hat es mit Star Wars zu tun? Und hast also hat schon auch das Star Wars-Feeling, wo du sonst von den Filmen her kennst oder von den sonstigen Sachen, oder hat es wie viele direkte Anbindungen an Sachen, die vielleicht in letzter Zeit rauskommen, oder ist es, würdest du nicht sagen, dass Star Wars ist, wenn du es nicht würdest wissen? So.
Ja, ich würde sagen, also, wenn du es nicht würdest wissen, es hat natürlich schon immer wieder ein paar Anspielungen. Eben Jedi, der Wim, der Hauptcharakter, der träumt halt vom Leben, der liest immer in seinen Büchern über die Jedi-Geschichte, die Helden und Kriegerin und alles. Und der träumt davon, selber so ein Abenteuer zu erleben auf dem Planeten. Alle träumen da, also alle Kinder werden irgendwie erzogen. Ja, ich werde Analyst, ich werde, keine Ahnung, so langweilige Jobs für The Great Work
auf dem Planeten. Merkt, es ist wie Andor, du merkst schon, dass das die Welt ist, oder? Weil auch der Look, also hast du irgendwie wieder die Raumschiff mit den Knöpfen und so und dann der Hyperjump mit der Animation. Ich glaube, sobald du mal ein Star Wars siehst, erkennst du das schon. Genau, aber eben, also von der ersten Folge, außer dass er jede sagt, würde man es jetzt sonst nicht mega merken. Also ja gut, Design und so ist natürlich schon auch ein bisschen von den Aliens.
Ja, also es erinnert alles ein bisschen an Star Wars und es erinnert aber auch irgendwie wenig an Star Wars. Es ist wirklich so für mich ein mega guter Sweet Spot, mega frischer Take. Und man merkt, also die Reaktionen sind auch extrem positiv. Ich glaube, es ist die best bewertete Serie seit der zweiten Staffel von The Mandalorian.
Ja.
Und es ist sehr nah an dieser Staffel. Also es ist irgendwie, glaube ich, Kritikerwertung 4,95 und eben Zuschauerwertung auch 84-85%. Das ist sehr, sehr hoch in letzter Zeit für eine Star Wars-Serie.
Sind erst drei Folgen draus, gell?
Zwei.
Ah, erst zwei. Okay. Ja. Und jede Woche jetzt wieder eine?
Genau, genau. Die ersten zwei sind gerade, die Premiere war eine Doppelfolge und jetzt kommt immer eine pro Woche raus. Und zwar jeweils am Mittwoch, wenn ich mich nicht täusche.
Langt das echt noch für deine Best-of-Liste? Das wird schwierig, das wird schwierig.
Wahrscheinlich, es sind 8 Folgen insgesamt, bis wir die aufnehmen werden, fängt 3 draussen sein. Die habe ich schon gesehen. Schwierig, zum das reinnehmen, 3 vor. Es könnte immer noch grässlich schief gehen. Wobei, da ist so viel Talent dahinter. Aber ich sag mal.
Wir sind optimistisch. Ja. Skeleton Crew läuft jetzt auf Disney Plus. Und dann hast du ja noch einen Film gesehen, ein Musical, und zwar Wicked.
Ja, genau.
Ist es Wicked?
Es ist sehr Wicked. Es ist absolut Wicked. Kennt ihr das Musical selber, das Broadway-Musical Wicked?
Also kennen, ja, aber nicht,
ja,
nicht genau. Gesehen. Nicht gesehen.
Wicked aber, ist basiert auf ein Buch, das 1904 oder 1995 geschrieben wurde, wo so die Vorgeschichte erzählt von The Wizard of Oz. Also bevor... wie heisst sie jetzt schon wieder? Smiley mit ihrem Hund Toto.
Dorothy.
Dorothy, genau. Bevor Dorothy und der Toto im Lande Oz gelandet sind, wo sie die bösen Hexen vom Westen, müssen besiegen, damit sie jetzt quasi eine Audienz beim Zauberer bekommen. Wicked ist wirklich die Vorgeschichte von dieser grünen Hexe, von dieser bösen Hexe. Und in dieser Geschichte heisst sie Elphaba und ist halt nicht immer schon einfach böse gewesen, sondern wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer grünen Farbe immer von der Gesellschaft geächtet, verachtet und ausgestoßen worden. Und die ganze Geschichte spielt auf der Schiss University. Ich weiß nicht, warum, ob das eine Anspielung oder irgendwas. Also die heißt einfach so, die Schiss University ist eigentlich wie Hogwarts von Wizard of Oz. Also,
wie schreibt man das?
Schiss mit Z am
Schluss. Okay. Das ist der Schiss einfach. Das ist der Schiss. Ja, aber
der Schiss. Ist der Schiss University. Das ist wirklich das Hogwarts von dieser Welt, wo alle begabten Zauberinnen, Zauberhexen und so weiter zusammenkommen. Und dort treffen die Elphaba und Glinda aufeinander. Und Glinda, das ist die gute Hex. Oder die gute. Ja, ist es die gute Hex? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls die gute in der Geschichte von The Wizard of Oz. Und ja, also es erzählt halt einfach, was dort passiert ist. Und das Musical ist dann. Also das Buch hat es 1994 gegeben. Das Musical ist Anfang 2000er Jahre uraufgeführt wurde am Broadway und ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Aus der Broadway-Szene ist bis heute eins der absolut erfolgreichsten, läuft auch immer noch. Und vor allem, es war der grosse Durchbruch damals von der Idina Menzel, wo die grüne Hexe gespielt hat, wo die Elphaba gespielt hat. Und Idina Menzel, für die sie nicht kennen, das ist die später in Frozen die Eiskönigin spielt, also und singt. Und sie halt ist mit dem Musical gross geworden. Ja, Wicked, ich habe das Musical gesehen, damals in Stuttgart noch, auf Deutsch. Habe es sensationell gefunden und muss sagen, ich bin mega darauf gespannt gewesen, wie die Übersetzung im Film würde funktionieren, ob das irgendwie geht oder nicht, oder ob es zu viel wird oder nicht, weil was auch ein bisschen mir Sorgen gemacht hat, ist, sie haben wieder Part 1 und Part 2, also das ist der erste, der Film, den wir jetzt im Kino haben, ist eigentlich nur die Verfilmung von der ersten Hälfte vom ersten Akt vom Musical. Ach, und der Film selber dauert so lange wie das ganze Original-Musical. Und ich habe schon ein bisschen so Hobbit befürchtet, dass man irgendwie alles ein bisschen bloatet und aufblasst, damit man auf einen Film kommt von 2,5 Stunden. Obwohl es nur die erste Hälfte vom Musical ist. Aber, zu meiner Überraschung, es ist absolut genial umgesetzt worden.
Ist es so wie eine Harry Potter-Situation, wo jetzt beide Filme nahe nacheinander rauskommen, oder sind die noch nicht abgedreht und man muss jetzt irgendwie 5 Jahre auf den nächsten warten?
Nein, es ist schon eine Harry Potter-Situation. Okay. Die sind schon abgedreht worden.
Okay. Ja, einfach Money.
Ich weiß nicht genau, wann der zweite, ob der einfach nächsten Winter kommt oder ob der im Sommer wird kommen, aber die sind schon abgedreht. Und es ist wirklich, also ich bin eh mega Musical-Fan. Man muss Musical-Fan sein für den Film. Wenn du nichts mit Musicals kannst anfangen, dann musst du auch nicht Wicked schauen. Aber wenn du etwas mit Musicals kannst anfangen, das ist der Film für dich. Es wird getanzt, es wird gesungen. Die Sets sind massivst gross. Ich ich habe das auch nicht so erwartet. Der Trailer hat mega CGI-lastig ausgesehen, aber es ist sehr viel handmade. Und die Musik ist natürlich toll. Die ist auch schon von Stephen Schwartz geschrieben worden, damals fürs Musical. Der hat auch schon bei Prince of Egypt hat er mitgewirkt, zum Beispiel. Der hat auch bei diverse Disney-Filmen, ich glaube Hunchback of Notre Dame sogar, hat er auch Texte geschrieben. Bei anderen Disney-Klassikern, der ist wirklich, also die Musik ist grandios und die Schauspielerinnen, also die Ariana Grande, ich habe die nicht gekannt, außer ich habe gewusst, das ist einfach ein massiver Popstar, aber ich habe jetzt ihre Musik nicht irgendwie mega verfolgt. Die spielt wahnsinnig gut in dem Film. Sie ist sehr lustig. Und zwar wirklich generally lustig. Also,
ja, die hat schon ein paar Filme mitgespielt. Dann hast du gesehen, dass die noch dass die nicht, das nicht so schlecht macht.
Habe ich gar nicht auf dem Plan gehabt. Ich habe gedacht, die haben jetzt einfach da noch ein bisschen Star Power gecast und die kann halt singen und das ist ein Musical. Ja gut, macht Sinn. Aber also, die spielt wirklich mega gut und ist lustig. Und sie hat eine schwierige Rolle, weil Glinda ist in dem Film ein bisschen so eine eigentlich eingebildete Zwetschge. Ein bisschen eine doofe, aber gleichzeitig irgendwo durch auch mega sympathisch. Also du musst sie hassen und lieben gleichzeitig. Und Ariana Grande macht das mega gut.
Ich glaube, das passt aber auch gut zu ihr. Ich finde, so kommt sie einfach
schön rüber. Schön, dass du ausfüllst.
Aber es ist wirklich so. Ich glaube, die ist wirklich noch, also ich komme mir auch noch sympathisch über, wenn sie dann redet, aber sie wirkt auch sehr arrogant. Darum glaube ich, das Casting wäre gut.
Und Cynthia Erivo, das ist die, die Elphaba da spielt, die ist natürlich auch wahnsinnig gut. Es ist auch so ein Fall, wo ich auch mega müsse, sag mal, separate the actor from the art oder so ähnlich. Es hat ja mega viel Diskussionsstoff gegeben und recht viel, wie sagen wir, sobald man das Wort nicht hat, viel diskutiert wurde um ihre ganze Promo. Also da hat ein Fan, sie haben einen Filmposter gemacht von Wicked, wo mega dem nachempfunden ist vom Original-Musical. Es ist so ein Zeichentrick, es ist so gezeichnet und man sieht Glinda, die weiße Hex, wie sie den Elphaba, den grünen Hex, so ins Ohr etwas reinflüstert und auf dem Original-Poster ist ihre Kappe, ihre Zauberkappe ein bisschen so ab ins Gesicht gezogen, dass du die Augen nicht siehst. Und im Filmposter haben sie das nachgestellt, eigentlich mega cool. Und hat auch niemand etwas dagegen. Und alle gesagt, das ist eine mega coole Hommage. Und irgendein Fan hat das Poster dann genommen, mit Photoshop so bearbeitet, dass es wieder nur näher als Original ist. Aber überhaupt nicht böswillig, sondern einfach so, hey cool, ich mache das aus Jux und Tollerei. Und er hat das dann halt genauso wie im anderen gemacht, also die Kappe ein bisschen runtergezogen, so ein bisschen den Schatten, dass man die Augen von der Schauspielerin nicht sieht. Und die hat auf das dann aber das einen riesen Aufschreck gemacht, hat einen Twitter-Post gemacht und gesagt, das ist das Schlimmste, was ihr jemals passiert ist.
Was?
Das ist das, man hat, irgendjemand hat, das ist nicht lustig, das ist nicht herzig, das ist herzzerbrechend. Jemand hat dadurch ihre Augen verdeckt und das war eine bewusste Entscheidung von ihr, dass sie hat direkt zum Zuschauer blicken durch ihre Augen, weil Augen ist irgendwie Seele und sowas, weiß ich, und ihre Augen zu verdecken, das sagt ihre Existenz zu vernichten. Und
sie ist aber auch mit dem falschen Fuß aufgestanden.
Unglaublich! Also wirklich eine völlig übertriebene Reaktion. Und jedes Interview, das die geführt haben, irgendwie, sind irgendwie so wirklich so, wie hat euch Wicked gefallen? Also wirklich, es gibt extrem viel. Es war auch viel Spott und Hemmen gewesen. Und ich habe wirklich schon fast keinen Bock mehr auf den Film. Ich dachte, oh Gott.
Dass man sich auch selber so das Bein
stellen kann. Das ist wie damals beim Prozess Amber Heard gegen Johnny Depp. My dog stepped on a bee.
Ja, etwa so. Aber im Fall ohne Scheiß, also wirklich der Film selber, blende ich das alles aus. Der Film hat auch eine mega schöne Botschaft und die hat es schon seit 1995 gegeben. Es ist also nicht irgendwie so die XDA, der missverstandene Bösewicht-Story, wie wir es jetzt schon bei Cruella gesehen haben, wie wir es bei Maleficent gesehen haben und andere Filme. Sondern das ist eigentlich das Original, das ist Patient Zero sozusagen. Der hat mit dem mehr oder weniger angefangen und das gross gemacht und die anderen haben es dann eigentlich nur noch kopiert. Und da geht es halt auch wirklich auch um tiefere Themen wie Rassismus. Aber nicht nur einfach auf ihre Hautfarbe bezogen, es gibt auch noch andere Elemente. Es ist eine wahnsinnige schöne Geschichte, immer noch. Das Musical ist nicht grundlos so erfolgreich und auch das ist mega, also die Verfilmung nimmt die Themen gut auf. Ist mit mega viel Liebe umgesetzt worden. Die Choreografien sind grossartig. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler drin machen ihren Job wirklich wahnsinnig gut. Sets, Kostüm. Also für mich ist Wicked wirklich einer der besten Musicals wahrscheinlich von den letzten 10, 15 Jahren. Das muss ich wirklich so sagen. Also alle Kontroversen zum Trotz und was auch immer man könnte über den Film denken und so, aber, also, oder was man vorher gedacht hat, der Film selber ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und verdient
die Musical-Messlatte, die ist mir so versohoch.
Ja, eben. Also, wenn ihr mit Musicals nichts anfangen könnt, der Film wird nichts daran ändern. Das ist natürlich wirklich... Muss für das in der Market sein. Sonst,
also, der läuft auch auf Disney Plus?
Nein, der läuft jetzt im Kino. Also,
der läuft im Kino, stimmt.
Der läuft ab nächste Woche, ab dem 12. November.
Aber es klingt wie etwas, was Disney gehört.
Ja, man könnte es meinen, aber es hat nicht mit Disney zu tun. Disney ist nicht involviert. Also, das ist,
okay. Jetzt noch nicht.
Produktion. Okay.
Also gut. 12. Dezember hast du gemeint, oder? Wahrscheinlich.
Nicht sorry, November. Ja, 12. Dezember, nicht November. Okay. In den USA ist der Film nämlich schon eine Weile draußen. Bei uns hat es jetzt irgendwie mega verschoben auf den 12. Dezember.
Cool, also dann könnt ihr schauen, dann könnt ihr euch die Ohren besingen lassen. Dann, wir singen jetzt auch noch ein bisschen weiter, und zwar in der Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ich würde sagen, Domi, du kannst doch schon mal anfangen mit deinem Behemoth, dieses VR-Game, das du dann irgendwann ist doch auch noch zum Laufen gebracht hast. He?
Ja, oh boy.
Wurde geil.
Es ist... Es ist nicht so gut, sagen wir es mal so. Ich finde es sehr schade. Ich habe das Spiel ausprobiert, der Gamescom. Es ist ein VR-Spiel. Ich habe mich wieder gefreut, mal meine PlayStation VR auszugraben, nachdem ich es jetzt wahrscheinlich ein Jahr lang nicht mehr gebraucht habe.
Viel Staub dran gehabt.
Ja, tatsächlich. Controller haben irgendwie so eine komische Staubschicht, die nicht weggeht. Oder irgendwie so, das Schwarz ist nicht mehr schwarz, sondern so ein bisschen weiss geworden. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich der Schweiß nicht richtig abputzt nach dem letzten Spielen und der hat sich jetzt eingebrannt in die Controller.
Der VR-Schimmel.
Aber es funktioniert noch. Und Behemoth habe ich an Games ausprobiert und das ist so ein Spiel, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist wie Skyrim, einfach Skyrim VR. So hat es ausgesehen, so vom Vibe her, so in der Schneelandschaft gewesen, mit Schwertern hast du gekämpft, mit Magie hast du gekämpft und recht brutal. Die Gegner, die du mit dem Schwert angreifst, die tut es dann wirklich so gruselig zerfetzen teilweise. Wow. Und sehr, sehr blutig. Aber der Twist von dem ganzen Spiel ist, dass es so Riesen gibt, also Behemoths eben, so riesige Gestalten, die du musst erklimmen und töten. Also so ein bisschen wie die Shadow of the Colossus-mässig, halt einfach in VR. Und ja, an Gamescom habe ich ein Level gespielt, wo ich kurz gegen Gegner gekämpft habe und dann so einen Koloss musste erklimmen. Und der ist super geil gefunden. Weil ich die Idee cool finde, in VR wirkt es halt unhure beeindruckend, wenn so ein Ries vor dir steht, wo halt einfach wie ein Hochhaus gross ist und du schaust so rauf. Und das ist schon ein super geiles Gefühl. So. Und jetzt habe ich das zum Testen bekommen und habe etwa 2 Stunden gespielt und das Spiel ist einfach nicht fertig. offensichtlich. sie haben irgendwie ein Problem gehabt mit der Zertifizierung, haben sie ja öffentlich kommuniziert. Ich weiß nicht, was für ein Problem sie hatten, aber irgendetwas ist
wahrscheinlich. Ich vermute, dass es nicht fertig ist.
Hey, wahrscheinlich, keine Ahnung. Es steht hier, es wird der Day One Patch geben und das Spiel kommt morgen raus, also am 6. Dezember. Das heisst, sie versprechen, dass viele von diesen Fehlern noch ausbügelt werden, aber im Moment ist es sehr, sehr unfertig. Ich gebe ein Beispiel, der erste Bosskampf, den ich hatte, also nicht gegen so einen Ries, sondern gegen einen menschlichen Gegner. Einmal ist der Bossgegner in der Wand bleiben stecken und ich habe meine Waffe verloren und habe nichts machen können. Dann musste ich neu starten. Das zweite Mal ist der Gegner durch den Boden gefallen und ich konnte nichts machen. Und so. Und das Menü, wenn ich es auftue, das ist so wie eine Schriftrolle, die du auftust mit dem VR-Controller, das funktioniert einfach nicht. Es gibt dort Zeug, die ich anklicken kann, aber ich kann es nicht anklicken. So auf diesem Niveau ist es etwa. Und leider, das Gameplay an sich ist auch nicht... Wieso nicht wirklich, was mir an Gamescom geritten hat, wieso das ist so geil
geworden. Der Trailer sieht auch super geil aus.
Es sieht auch super geil aus, ja. Aber es macht einfach keinen Spass, gegen die menschlichen Gegner zu kämpfen. Es ist einfach es ist anstrengend und ich habe das Gefühl, das Game gibt dir nicht richtige Hinweise, was du machen musst. Also theoretisch geht es darum, dass du den Angriff der Gegner blocken, kontern und dann angreifen. Aber ich habe das Gefühl, egal wie ich mache es einfach falsch. Und es kann sein, ich habe schon lange kein VR-Spiel mehr gespielt und so, aber bei anderen VR-Spielen bin ich nicht so unfähig gewesen wie hier. Irgendetwas stimmt nicht. Und gegen den Kämpfer, okay, eben, das, machst du irgendwie. Und dann das Highlight vom Ganzen, das habe ich gestern noch gemacht, habe ich den ersten Reis bezwungen und dann denke ich, okay, dann wird das wenigstens geil sein. Und aber das ist schon geil. Wenn du den siehst und die Angriff, der erste Reis, den ich hatte, hat so eine riesen Kugel gehabt, wie so eine, wie sagt man denen, wo man so Gefangene an Fussgelenk da hat.
Fussfesseln.
Ja, ja, aber das ist so mit einer riesen Kugel hinten dran. Ja, das hat er gehabt, genau. Und das hat er dann rumgeschwungen und hat mich mit dem wollen killen und das sieht schon mega geil aus. Aber das Problem ist, und darum habe ich es vielleicht an Gamescom cool gefunden, es war ein anderer Risk, den ich dann gemacht habe, aber dort hatte ich Hilfe von den Entwicklern. Die haben mir gesagt, was ich machen muss. Und die hatte ich keine Ahnung, was ich machen muss. Und das ist echt so ein Trial and Error. Und es gibt einfach eine einzige Möglichkeit, wie du den besiegen kannst. Und du musst nacheinander spezifische Sachen machen, wie das noch besiegen musst. Und das ist echt so Trial and Error mäßig. Du hast keine Ahnung, was du machst. Er kann dich mit einem Hit kann dich töten. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Und das ist wieder so ein, es ist einfach so, das Spiel sagt dir nicht, was von dir erwartet.
Aber kannst du an einem Mauer klettern oder so?
Bei dem jetzt habe ich an zwei Stellen hochklettern, ja, genau. Und habe dann so etwas müssen so wie eine Quelle vom Bösen oder was auch immer, habe ich müssen, wegschneiden bei ihm. Und nachher, um ihn wirklich zu töten, habe ich ihn müssen mit meinem Grapple-Hook anvisieren und dann so runterziehen. Mit dem VR-Controller runterziehen, dass er umgeht und aufgespießt wird. So. Aber das habe ich nicht gewusst, dass ich das machen muss, dass er genau an einer Stelle aufgespießt werden muss. Ich habe ihn immer runtergezogen und habe geschaut, kann ich jetzt irgendwo hochklettern an ihm, kann ich ihn irgendwie töten. Aber nein, das Spiel hat von mir verlangt, dass ich ihn an einer bestimmten Stelle runterziehe und ihn so töten. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. So. Problem ist auch, ich komme wirklich mit der Steuerung, eben, teilweise liegt sicher daran, dass ich schon lange kein VR-Game gespielt habe, aber ich finde die Steuerung wirklich nicht gut. Zum Beispiel, wenn ich so mit dem Grappling-Hook, wenn ich den Riesen runterziehe, der Knopf, dass ich die Seile habe zum Runterziehen, ist der gleiche Knopf, den ich brauche, zum Waffen ausrüsten. Und wenn ich die Hang nicht genau beim Seil habe und den Knopf drücke, dann tut es mir die Waffe in die Hang beamen. Und dann tue ich die Seile zerschneiden mit dem. So. Und dann probiere ich das einfach 10 Mal und jedes Mal tut es mir die scheiß Waffe in die Hand beamen und ich zerschneide die Seile und muss von vorne
anfangen. Das macht einfach auch hure hässig.
Ja, genau. So. Und Dings, gell, weißt du, du kannst in den VR-Spiel, du musst die Waffe ja immer an deinem Körper irgendwie verstauen und so. Und ich habe das Gefühl, die Stellen, wo du verstaust, die sind einfach komplett falsch platziert, weil jedes Mal nehme ich die Waffe vor oder nehme ein Item vor, obwohl ich es nicht wollen. Es ist einfach, es fühlt sich nicht gut an. Und ich finde es super komisch, weil das Entwicklerteam hinter dem, die sind verantwortlich für Walking Dead, Saints and Sinners. Ich habe es selber nie gespielt, aber es soll ja anscheinend ein huere geiles VR-Spiel sein, wo einfach gilt, alles gestummen hat.
Voll, ja, das gilt. Das gehörst du immer, das heisst für die beliebtesten VR-Games, ja.
Und hier ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich warte jetzt nochmal den Day-One-Patch ab, bevor sie etwas darüber schreiben. Ich gebe dem Spiel nochmal eine Chance. Vielleicht tut sich etwas verbessern. Ich nehme es nicht an, dass es wahnsinnig viel besser wird, weil abgesehen von den Bugs und so, finde ich es halt also vom Gameplay her relativ, da müsste viel passieren, dass es plötzlich viel, viel besser wird. Aber zumindest Bugs werden bis dann hoffentlich rausgepatcht sein und dann werde ich das über das Wochenende nochmal spielen und dem Spiel nochmal eine Chance geben. Aber in der jetzigen Form, wie ich es jetzt gespielt habe, kann ich das nicht empfehlen, leider.
Ja, das schaut Behemoth eben für PlayStation VR und ich glaube auch PC VR.
Oh, PC VR, genau.
Ja, dann haben wir doch noch was anderes, wo zumindest ich kann bis jetzt sehr empfehlen und das ist Indiana Jones and the Great Circle.
Ah, da bin ich sehr gespannt auf eure Eindrücke.
Der Luke und ich haben es gezockt. Genau, ich steuere aufs Ende zu, würde ich behaupten, so von der Welt, was es geht. Und genau, Indiana Jones ist es First Person, das hat ja am Anfang für viel Diskussion gesorgt, nicht Third Person, wie man es von einem Adventure Game vielleicht sonst würde erwarten. Und es spielt eben 1937. Du hast geschrieben, zwischen welchem und welchem Film, Luca?
Zwischen dem ersten und dem dritten, weil es zwei, also der Temple of Doom ist eigentlich ein Prequel vom ersten. Drum
okay. Gut, also zur Zeit einfach von der Originaltrilogie. Und genau, fängt an mit dem Indiana Jones in seinem College da in Connecticut, also in den USA. Und da wird irgendein Artefakt gestohlen. Und er weiß natürlich, dass das irgendwie ganz Spezielles ist. Und wenn das geklaut wird, dann muss irgendwas Größeres dahinter stecken. Und darum fängt halt seine Weltreise an, wo er dem auf den Grund geht. Die Nazis sind involviert, weil die natürlich das Artefakt, The Great Circle, wollen, um den Krieg gewinnen, wo dann 39 fängt der Zweite Weltkrieg an, oder?
Ja.
Ja. Sind wir gar nicht sicher gewesen. Genau, aber der Hitler ist schon an der Macht und der wird natürlich auch viel erwähnt mit seinen Obernazis. Und hey, ich finde wirklich, es hat alles drin, wo man von einem guten Indiana Jones Film und eigentlich von einem guten Game würde erwarten. Von denen hat es ja gar nicht so viel gegeben. Es hat ja eben so der Klassiker ist das LucasArts, oder? Ja. Fate of the Atlantis, wo viele immer auch gefunden
haben. Und The Last Crusade nicht vergessen. Das ist der Vorgänger.
Das ist auch noch ein Adventure gewesen, oder?
Das ist auch ein Game, ja, genau. Es geht die mit dir mit den Werbelisten.
Ja, ja.
Die Point-and-Click-Adventures. Genau.
Die Scum.
Last Crusade und nachher Fate of Atlantis.
Ja. Gut, von dem redet aber niemand. Aber es ist wirklich immer von Fate of Atlantis, das ist einfach sozusagen das Nonplusultra. Und dann, klar, Super Nintendo jetzt mal eins gegeben. Und dann hat es auch irgendwo so
PC,
PS3 oder ja, irgendwo Ära, hat es mal auch noch so ein Third Person gegeben, wo aber ein Scheiß war. Hey, und das, ich habe es in meinem Review auf dem Artikel geschrieben, ich habe es wirklich schon nach 5 Minuten, fühlt man es, weil halt einfach der Sound natürlich schon stimmt. Und es ist interessant, es fängt wirklich mit dem Intro an vom ersten Film. Mhm. Oder? Das ist wirklich lustig.
Also der letzte Kreuzzug.
Nein, der erste, wie hat der geheißen?
The Raiders of the Lost Ark.
Ja, genau. Es fängt dort an, wo er im Dschungel ist und weißt, mit dem Artefakt, weißt du, wo er da austauscht und das mit Gewicht dran hat. Dann stürzt alles zusammen. Du spielst die Szene noch und kannst auf eine Art meinen, ist ein bisschen plump, oder? Jetzt kopiert er das einfach 1 zu 1. Aber es ist eben wie so ein Tutorial, oder? Das Game ist wirklich in erster Linie so ein Schleichen und Rätselspiel, oder? Mhm. Und lebt wirklich voll, dass du so Höhlen und Ruinen gehst du erkunden und eben gerade am Anfang fängt es an mit die Bodenplatte, wenn die falsch auslöst, dann kommen viel von links und rechts, oder? Und dann musst du die richtig rausfinden, die du aktivieren musst. Und am Schluss natürlich musst du vorsäckeln, während alles zusammenstürzt und eben die riesige Kugel dir hinten anrollt. Gibt es flotte Sprüche dazu und wirklich, und genau, und dann das Game, wenn sie sich dann öffnet, die erste grössere Station ist der Vatikan. Mhm. Du siehst ja in den Trailer, du siehst eigentlich schon so ein bisschen Ägypten und so, geht es dann auch noch. Und die Areale, das sind dort, wo so der grosse Teil des Games spielt, wo dann du auch so freigelassen wirst, zum machen. Mich hat es darum sehr an Hitman erinnert. Wenn du schleichst viel, sind dann überall, jetzt in Italien sind es so die Faschisten, oder? Von Mussolini, die überall rumstehen, und dann kannst du auch nicht in alle Gebiete rein, und dann du musst dich halt verkleiden als
Priester.
Als Priester, genau. Ja. Und dann leist du dich an. Und dann gibt es natürlich trotzdem Offiziere, die dich erkennen. Oder? Dann musst du halt von denen davor schleichen. Und ich finde schon da so die Konfrontationen geil. Es ist nicht ein Actionspiel. Also es hat schon auch viel Action, aber es ist gleich nicht. Es ist nicht in erster Linie ein Actionspiel. Mhm. Also du ballerst auch praktisch nie deinen Revolver. Du hast wenig Schüsse. Gegner stecken dann eigentlich noch viel ein. Also, du merkst, es ist überhaupt nicht für das ausgelegt. Du hast eher, wenn, dann du boxen. Und das ist auch viel besser als im Trailer, habe ich gefunden. Leck, sieht das langsam und träge aus. Aber jetzt ist voll easy. Es ist wirklich so Links-Rechts-Kombinationen. Du kannst ausweichen, du kannst kontern. Und geht dann auch nicht mega lang. Und das Geile ist, meistens schleichst du schon und haust sie aus dem Hinterhalt rum. Und die Level sind verteilt mit Hämmer, Besen, Werkzeug.
Gitarre.
Ja, Gitarre.
Und Schöne macht Klang.
Und das passt so, oder? Und das geht natürlich kaputt. Und diese Schlägereien, die sind wirklich die Soundeffekte, wie man sie aus Bud Spencer und eben auch Indiana Jones gehört. Hure laut. Also weißt, sie sind, der Sound ist etwa so laut wie von einer Knarre. Aber das gehört nie. Aber es macht wirklich so BAM!
Also jetzt also ein bisschen die Slapstick-Momente in der Kämpfe.
Hey, völlig.
Hey, ganz viel.
Gell, vor allem, Luke, eben in den Sequenzen dann vor allem, wo du einfach zuschaust. Mhm. Dort kommt so das klassische Gerangel von irgendwelchen Eisszenen zum Beispiel. Dann sind so die beiden Obernazis miteinander am Streiten. Und das sind auch so typisch allglatte Nazi-Wichser, die man so schön hassen kann. Perfekt gemacht. Wie es einfach in so einem Indiana-Jones-Film sind. Und dann streitet es eben und dann der eine so, was hast du das Gefühl? Und auf Deutsch natürlich redet es. Auch echte Deutsche, nicht wieder Amis, die versuchen Deutsch zu reden.
Ja, sehr gut.
Was hast du das Gefühl, da die Lösung hat er einfach auf den, Deck, auf den Kopf? Und dann du bist natürlich oben mit deiner Kollegin Gina, bist am sie beluschen, die Decke bricht aber einen auf den Kopf auf. Und nachher gibt es ein wildes Gerangel um da das Item, weißt, wo immer alle wieder davor schlüpft und wieder meint, auf den Kopf geht. Es ist herrlich. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie bist du jetzt, Luca?
Ich bin jetzt in der zweiten Welt, in Gizeh, bin ich gerade angekommen, habe das Vatikan durchgespielt und also ich bin wirklich voll bei dir. Die grosse Frage, die wir haben ja letztes Jahr die Game-Vorschau geschaut, oder, wo es präsentiert wurde, ist, yeah, wo wir gewusst haben, es wird angekündigt, aber wir haben noch nicht gewusst, in welcher Form. Und ich weiss, wir sind alle ein bisschen enttäuscht gewesen, im ersten Moment, dass es nicht unbedingt Third Person war, weil wir haben gedacht, hey, du hast Uncharted und Tomb Raider. Das sind eigentlich die zwei, die Indiana Jones schamlos kopiert haben. Und einfach eine eigene IP aufgebaut haben. Aber halt so gut, dass wiederum eigentlich Indiana Jones hast das Gefühl gehabt, ja, der muss jetzt von ihnen zurückkopieren, weil das ist eigentlich wie so der Go-To. So macht man ein richtig geiles Adventure-Spiel und gerade der Nathan Drake in Uncharted, der ist irgendwie doch so ein Indiana Jones-Kopie, böse gesagt. Das ist ja super, oder? Aber ist eigentlich mega angelehnt an Indiana Jones. Und wie kann man jetzt weg von dieser Third Person das Ganze im First Person machen? Das funktioniert doch nicht. Und das ist ja von der Macher von Wolfenstein, also von meinem Wolfenstein-Game und erinnert auch
drei. So daran. Sind es jetzt genau. Schon drei? Zwei,
das geht,
mindestens zwei.
Ich finde, das drin funktioniert, weil mir hat das
absolut, eben genau. Das ist das, was ich eben auch gedacht habe am Anfang. So, ja, aber das funktioniert doch nicht. Und dann habe ich aber überlegt, hey, nein, aber eigentlich, du bist mega immersiv. Du bist aus der Sicht von Indiana Jones zum Spiel. Du musst die Rätsel lösen. Es sind nicht alle mega einfach. Ich meine, die Rätsel in Uncharted oder in Tomb Raider, die sind meistens recht Hanebücher. Mm. Gegner wählen, die dir am Grind geworfen werden, das sind wirklich einfach stupide Gegner, oder? Und da hast du alles vor allem ein bisschen weniger, aber ein bisschen cleverer gemacht. Und dass du es aus der Ego-Perspektive, also jeder, in diesem Game ist jeder Handgriff ist ein Knopf, oder sogar eine Tür aufmachen ist Hand, Schlüssel, rechts drehen, Tür auf und so, oder? Das ist wirklich alles, du machst alles Step by Step.
Aber es ist aber noch geil, ich finde,
das
macht
sich
geil
nicht, aus. Aber es ist nicht frustrierend.
Nein, ich finde, es macht es irgendwie so ein bisschen nahbar. Es ist irgendwie witzig, dass du, wenn du gehst an und dann leuchtet auf, ich mache es mit der Maustaste durch, dann drückst du Tab, damit er den Schlüssel vornimmt und dann rein und dann drücken, drehen. Es macht es halt so ein bisschen physischer.
Eigentlich so ein bisschen wie ein VR-Spiel, nicht in VR.
Ja,
ja. Okay. Okay. Den Schritt musst du machen.
Was hast du das Gefühl, wie wird denn das auf der Konsole? Weil ich könnte mir vorstellen.
Du spielst mit Controller, oder?
Nein, ich spiele auf dem PC.
Ja, aber du spielst mit Controller, oder?
Ich habe mit Controller angefangen und dann aber auch auf Tastatur, weil ich finde es irgendwie angenehmer, mit Maus und Tastatur zu spielen.
Ich würde sagen, weißt, wenn du vier Tasten drücken musst, um irgendwie eine Tür öffnen oder so, stelle ich mir das recht nervig.
Nein, das ist einfach mega easy. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Du drückst dann vermutlich den linken Bumper und es geht im Fall, ich würde sogar meinen, das geht fast besser mit dem Controller, weil dort hast du halt ich weiß auch nicht, Knöpfe näher beieinander. Mhm. Aber ich finde halt, zu umschauen, und es ist ein Game, wo du deine Umgebung genau anschaust.
Ja, genau, oder? Du musst immer schauen, du kommst in einen Raum, und das sind wirklich schöne, also es ist jetzt kein Game, wo einen Grafikpreis will gewinnen. Es gibt sicher Games, Uncharted 4 auf der PS4 sieht besser aus, als das Indiana Jones Game, böse gesagt, aber es ist immer noch...
Quackt aus.
Ja, aber ich meine, hast jetzt den direkten Vergleich nicht mehr, aber es hat definitiv nicht den Effekt, den du damals gehabt hast
beim Spielen. Okay. Uncharted 4, ja genau, das ist so wie, wow, okay, etwas Neues, neues Level, aber Indiana Jones sieht einfach gut aus für die heutige Verhältnisse.
Genau. Und was aber wirklich absolut hundertprozentig zutrifft, ist wirklich der Geist von den ersten drei Filmen vor allem. Also ich habe gesagt, ich glaube, das Game ist der beste Indiana Jones Film seit The Last Crusade. Das ist wirklich. Also wahnsinnig geile Story. Also die Story wird mega geil erzählt und sie treffen den Indiana Jones Humor, auch eben also die Mischung aus Humor und Slapstick und Adventure, das treffen sie hure gut. Ich spiele es auf Deutsch bei mir und ich finde, die deutsche Synchronstimme trifft den jungen Wolfgang Pampel mega gut. Das ist der Originalsynchronsprecher von Harrison Ford, aber der ist jetzt mittlerweile halt auch über 81 und man hat es schon im letzten Indiana Jones Film gesehen, in der Szene, wo Indiana Jones in der, wo er digital verjüngt ist, mit der 81-jährigen Stimme von Wolfgang Pampel. Es passt einfach irgendwie. Es hat nicht zusammengepasst. Und darum bin ich eigentlich froh, hat man da jetzt nicht auf ihn zurückgegriffen, sondern für das Game einen anderen engagiert. Und der tönt aber wirklich mega ähnlich wie der Junge. Ich habe wirklich zwischendurch völlig vergessen, dass das nicht der Wolfgang Pampel ist. Und eben, der Humor ist wahnsinnig gut. Und ich habe lange nicht mehr ein Game gespielt, wo ich irgendwann mal merke, so nach einer Stunde, anderthalb, so, ich bin immer am Grinsen. Ich habe einfach immer ein Grinsen im Gesicht während dem Spiel. Also es ist so
Hey, das habe ich, ich habe mir das auch tatsächlich so aufgeschrieben gehabt, weil es mir auch aufgefallen ist. Weil du spielst viel Game und findest sie gut. Mhm. Aber da ist wirklich so, ich bin so zufrieden gewesen. Ich habe wirklich müssen lachen in den Sequenzen und ich habe richtig Bock gehabt. Und, also ich wirklich fühle es brutal. Ich finde mega geil. Das haben wir fast, gar nicht gross erzählt. Aber eben, die Areale sind ja relativ grossläufig und dann hast du irgendwie ein Ziel. Du musst vermutlich irgendein Artefakt finden. Hast aber diverse Nebensachen. Weißt du, du findest nämlich Hinweise. So auf Zettel geschrieben, wo dann halt vielleicht sagt, hey, irgendwo hat irgendwelche wilden Hunde, die irgendwo bei einer Ruine rumscharren und vielleicht kannst du dort mal schauen. Und dann hat es halt Teil kleinere Rätsel, wo du gehst irgendwo rein, findest mehrere Podeste und dann merkst du, okay, da musst du irgendetwas draufstellen und dann suchst du einfach die Figuren irgendwo zusammen und stellst sie drauf in der richtigen Reihenfolge. Und dann hat es aber auch wirklich, weißt so richtig, wie man es aus Indiana Jones kennt, so grosse Ruinen, weißt du, mit verschiedenen Fallen, die mehrstufig dann irgendwie löst, mit Lava, die hochkommt.
Ja,
und,
genau.
Oder, und du mit deinem Feuerzeug musst leuchten und irgendwelche Sachen anzünden. Natürlich gibt es Schlangen und Skorpion und wirklich einfach, es ist richtig geil, die
Weinflaschen, Wein ja. Irgendwo reingüssen, damit nachher wieder irgendein anderer Mechanismus ja. Dort ausgelöst wird. Und so, das ist wirklich sensationell.
Immer mit hydraulischen Sachen, die kein Mensch sich ausdenken
könnte. Wo man sich immer fragt, also, wer hat sich das damals ausgedacht und ja. Zu welchem Zweck?
So gut.
Aber,
geil.
Ich habe wirklich, also gerade Gizeh habe ich mega gut gefunden, weil eben, du siehst Pyramiden und du kannst halt dann auswählen, gehst in so ein Nazi-Camp. Und was ich im Fall auch geil finde, es ist schon ein Schleich-Game, aber du kannst im Fall auch, wenn es völlig im Chaos endet, du schaffst es schon, dann die Arbeit zu möbeln und dass du einfach ein Camp auch kannst leer räumen, damit du in Ruhe kannst, Zeugs looten. Das funktioniert schon auch, aber sie sind zum Teil schon noch viele Gegner. Aber ich finde gut, du kannst das Vorgehen gleich ein bisschen frei bestimmen. Und das ist so deine, du hast so ein Tagebuch und das nimmt der Rückkehrer führen und schaut dort drauf, auf Karten, blättert und so. Das ist das einzige bisschen Kritik, dass die Navigation bei dem auf dem PC, nehmen wir aber auch an Controller, ist ein bisschen umständlich, weil dann musst du die verschiedenen Seiten und dann noch verschiedene Kategorien runter und dann das aufmachen, um den Hinweis, den du vorher aufgemacht, aufgelesen hast, dann den anschauen in gross.
Sind so, es eigentlich viel Schritt. Ja, ein bisschen wie mit der Map in Silent Hill 2.
Ja, das stimmt aufeinandlich, ja. Aber hey, weil kleine Sachen und sonst wirklich... Orientiert sich absolut an den Uncharted und God of War, aber ja, ist jetzt halt wie das Original und ich finde, es macht es sehr gut und eben wirklich ein viel stärkerer Fokus. Also,
wieso meinst du God of War?
Es hat den normales Gebiet, wo man sieht es ja eigentlich auch in dem, du bist ja irgendwo mit einem Bötli dann auch noch unterwegs, also mit einem Schiffli, so einem kleinen, das sieht man auch auf meinem Foto, ein Screenshot. Dort hat es mich an God of War erinnert. Also mehr von dieser Bewegung. Weißt, God of War ist ja auch so mit Erkunden von grösseren Gebieten. Von dem Stil hat es mit. Nein, nichts mit Kampf und
okay.
So. Genau. Und ja. Und hat auch, wenn du jetzt Bock hast, hat es unnötig Sammelkram, wo man auch noch kann, wenn man will. Kannst du dir irgendwo Karten kaufen, dann zeigt es dir 20 Bücher an und 20 Artefakte. Hey, die mache ich überhaupt. Also das mache ich natürlich nicht. Aber es ist cool, jedes Gebiet hat auch einen eigenen Gimmick. Du hast auch deine Kamera immer dabei, wo Zeugfotos ist, wo dir dann Abenteuerpunkte gibt, um die Skills, wo, wenn du ein Buch findest, du findest ein Buch, wo steht irgendwie für eine gute Ehe. Und wenn du das zum Freischalten brauchst, einen Abenteuerpunkt und das gibt dir zum Beispiel mehr Leben.
Das ist geil. Lustig.
Ja. Nein, wirklich, ich finde es absolut toll. Es ist eben Story genauso beknackt wie in diesen Filmen, wie es wird mega wichtig erzählt, aber schlussendlich ist einfach böse Nazis, wollen Artefakte zum Weltherrschaft an sich rissen und du wirst verhindern.
Also gut, dann werde ich das auch noch spielen.
Ja,
ja ich muss leider noch ein bisschen warten, weil ich will es unbedingt auf der PS5.
Ja. Genau, es ist erhältlich auf PC und Xbox und es ist eigentlich ab 9. kommt es glaube ich erst raus, aber du kannst wieder so eine Premium Edition kaufen, dann könntest du ab dem 6. gamen. Es ist dann aber auch im Game Pass drin. Genau, ich bin noch nicht fertig, aber ich bin wirklich auf dem Schluss, ich schätze es so auf 15-20 Stunden, bringst du vermutlich auch 30 an, wenn du wirklich alles machst. Weil du kannst wirklich dann auch zurückreisen, habe ich jetzt tatsächlich gesehen, Luca.
Ja.
Bei einer Quest hat es gesagt, da musst du zurückgehen.
Ja.
Wenn
ja,
die willst du lösen. Genau. Nein, super geil, wirklich, also für mich die Überraschung vom Jahr, weil ich habe wirklich nicht, es hat nicht den Eindruck gemacht, dass wir jetzt mega gut. Und ich finde es wirklich super.
Ich habe eben schon, zuerst habe ich auch gedacht, so, und dann habe ich mehr darüber nachgedacht, ja, eigentlich, warum nicht? Und so die ersten Early Reactions wo, von Leuten, die es auch schon vor ein paar Wochen und so haben können, haben alle gesagt, hey, im Fall ist es wirklich geil. Ja. Also, ich habe noch
aber Trailers sind nicht gut. Ich finde Trailers
nicht so gut. Ich finde auch nach wie vor Trailers sind nicht
ja.
gut. Ja,
ja das...
Es wirkt... Mhm. Weißt du, genau, die Schlägerei. Mit, also wenn dann, ich habe gestern zum Beispiel gemerkt, bin ich irgendwo drin und habe wirklich wollen, einfach wieder alle kaputt machen. Das ist nicht geil. Das hat viele Gegner dann und das ist dann, oder, auf das ist es wie nicht ausgelegt, das ewige Schlägeln und so.
Und sie sind teilweise auch recht dumm. Also ich habe mal einen vom Dach runtergeschmissen, ist dem anderen genau vor die Füße gegangen. der ist natürlich zuerst so, oh mein Gott, che stesso c'è dentro? Irgend so ein italienischer Pippeti Papeti ein bisschen. Der ist ein bisschen lang rumgelaufen, dort so rumgeschlichen und irgendwann mal
Es ist doch nichts gewesen.
Kann ich doch nichts machen.
Tja. Kann ja mal passieren.
Und dann ist er wieder an seinem Posten und ist dort, und der andere ist einfach immer noch tot im mit seinem Zeugskleber.
Ich liebe so Videospiellogik.
Ich auch. Gestern auch. Ich habe schon etwa 10 habe ich verprügelt und dann bin ich, habe ich mich einfach wieder weggeschlichen und der eine kommt auch irgendwie, was passiert da und so und dann so, dann ist es wohl nichts gewesen. Ich liebe es. Ist okay. Gut. Komm. Ja. Nein, super, ich liebe es. Indiana Jones and the Great Circle. Und genau, sind wir am Ende.
Für PS5 nächstes Jahr übrigens, Anfangs nächstes Jahr. Noch ohne konkretes Release-Datum.
Ja, genau. Kann man irgendwas mit April im Kopf haben?
Ja.
Ja, Frühjahr, ja. Genau. Ja, sicher cool. Bin mega gespannt im Fall auf Verkaufszahlen im Verhältnis auf diesen Plattformen. Da bin ich mega gespannt.
Ah, es wird sich auf der PS5 eh mehr verkaufen?
Ja, nein, ja, ist aber jetzt PC...
Also.
Ist denn PlayStation die höchste, dann PC in den Xbox...
Ja, wahrscheinlich so, ja.
Oder, yeah.
Also eben, ist ja im Game Pass drin, darum meine ich, wird sich wahrscheinlich auf PS5 am meisten verkaufen, ja.
Aha, ja gut, aber dann sie geben dir ja dann gleich einmal so die Spielerzahlen
an. Ja, Spielerzahlen schon, ja, aber Verkaufszahlen jetzt...
Die ist sicher
dort auf PS5, ja.
Genau, aber eben, kann ich sehr empfehlen und das war von unserem Podcast und wie gesagt, nächste Woche fangen wir an mit unserem Jahresrückblick und darum, ja, vielen Dank fürs Zuhören und mitmachen und tschüss miteinander.
Tschüss zusammen.